Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, es ist Mittwochabend und alle haben Entzugserscheinungen. Kein Champions League Kalenderspiel, keine Bauern. Bitte, was macht man da am Mittwochabend? Man schaut Ö24 TV, wir sind beim Höhepunkt der Woche angelangt, beim Duell Peter Westenthaler gegen Josef Czap. Wir wissen, das ist Ihr Lieblingsprogramm und ich darf es heute wieder mal etwas frech moderieren, auf das ich dann wieder ein paar E-Mails kriege, ich soll nicht so oft reinquatschen, ne? Woran ich mich gerne halten werde heute.
Okay.
So, wir haben viele, viele spannende Themen. Das wird ein sehr, sehr spannender Abend. Hoffentlich nicht so lang, weil wir würden Sie gern noch vor Mitternacht ins Bett schicken, wenn wir dürfen. So, wir fangen an mit dem Mann, der natürlich derzeit unsere Innenpolitik so dominiert wie kein anderer. Er grüßt uns von den Bergen. Ich meine jetzt nicht den Babler, zu dem kommen wir noch extra, sondern ich meine den tatsächlichen Bergkraxler schlechthin, Herbert Kicke, unser Berggenie, Bergsteigergenie. Derzeit allerdings eher in den mit der Mühe der Ebene gezeichnet. Wer muss auf 700 Metern sich dem Urausschuss stellen, statt auf 3000 Meter die Bergkliffen zu tun. Und statt einer weiß ich was, statt einem weiß ich was K, muss er den Herrn Jan Greiner bewältigen. Was er allerdings, glaube ich, ganz gut gemacht hat, aber darüber werden wir gleich reden. Die Frage ist ja, wird Herbert Kickl derzeit entzaubert? Ziehen ihm sozusagen ÖVP und SPÖ die Unterhose aus, die blaue? Oder hat er den Trump-Effekt und nützt ihm jeder dieser Auftritte, dass er in den Umfragen zulegt, anstatt zu verlieren? Tatsächlich haben wir ja vor zwei Tagen bei Radio Austria eine Umfrage gehabt, wo überhaupt nur 10% gesagt haben, das schadet dem Herrn Kickl. 90% haben gesagt, entweder es kratzt sie nicht oder es nützt ihm eher. Wir haben ja hier den sozusagen Kickl-Interpreten schlechthin sitzen, Peter Westenthaler. Lieber Peter, wie siehst du denn das? Wenn ich dich jetzt frage, ist Kickl entzaubert, kenne ich die Antwort. Aber die Frage muss erlaubt sein, ist das, was derzeit passiert, dieses permanente Kickl-Bashing, wie du es wahrscheinlich nennen wirst, oder diese Kickl-Enthüllung, wie es der Herr Czap nennen wird, ist das etwas, was dem Kickl eher schaden wird in Richtung EU-Wahl, weil so ist es ja gedacht, und Nationalratswahl, oder ist es eine Werbeveranstaltung?
Also lieber Wolfgang, wir sind jetzt doch auch schon ein paar Tage in der Innenpolitik. Du, der Josef und ich.
Ich ein paar Tage, ich ein paar Jahre.
Ja. Wir kennen ja, um nicht zu sagen Jahrzehnte, wir kennen, es ist immer dasselbe Spiel. Es kommt ein Wahljahr und es erhebt sich aus dem Untergrund die sogenannte Jagdgesellschaft, aus den Systemparteien und den verbündeten Medien. Früher war es der Jörg Haider und der Heinz-Christian Strache, jetzt ist es der Herbert Kickl, der da gejagt wird, weil er heute in den Umfragen so gut liegt. Der Unterschied zu früher ist aber schon der, und das haben wir bei der letzten Umfrage gesehen, ist mittlerweile die gefühlte 100. Woche wird jetzt Kickl von der ÖVP gejagt, begonnen mit Vorwurf des Rechtsextremismus, dann des Demokratiefeindes, einer verstickt sich sogar der Herr Hanger, das ist diese Witzfigur, der Herr Kickl sei ein Spion, ein Volksverräter, also haben wir das ja alles aufgeschrieben, was da ein Russenfreund, alles mögliche ist da genannt worden, und siehe da, letzte Woche ist die FPÖ um 1% gestiegen und Herbert Kickl auch in der Kanzlerfrage.
Donnerstag haben wir die nächste Umfrage mit der
Das heißt, was passiert im Moment ist, ein System wehrt sich. Ein System wehrt sich und zwar systematisch mit Diffamierung, Dreck, mit Kübeln, Schmutzkübeln aller Silberstein. Und leider hat die ÖVP das große Pech und dieses ganze System, dass es so durchschaubar ist für jeden. Ich muss das gar nicht interpretieren. Die Menschen spüren das, dass dahinter nichts anderes ist als eine wahlkampfbedingte Anpatzerei, erstens. Zweitens, ein großes Täuschungs- und Ablenkungsmanöver vom Scheitern der ÖVP und der Grünen in der Regierung. Und drittens, ein noch größeres Täuschungsmanöver von einer der größten Belastungswellen, die diese ÖVP im Moment gerade über das Land zieht. Fällt euch das nur nebenbei, weil ja im Moment jeden Tag über den Herbert Kickl diskutiert hat. Die ÖVP will die Leute jetzt länger arbeiten lassen. Die ÖVP will die CO2-Steuer erhöhen. Die ÖVP führt eine Leerstandsabgabe ab für alle Zweitwohnbesitzer, dass da nur das Saug raus, dass du da brennen musst. Die ÖVP überzieht das Land mit Belastungen und lenkt ab mit eigentlich leicht durchschaubaren Diffamierungen gegen Herbert Kickl. Mit Dirty Campaigning, mit purem Hass. Und was Österreich, die Österreicherinnen und Österreicher haben so ein Gespür. Bei denen spürt sich die Politik im Kopf ab, aber noch mehr im Herz und im Bauch. Und die merken, Das ist, was da jetzt passiert, ist wahlkampfbedingtes, du hast das Wort genannt, Bashing, ich übersetze es, wahlkampfbedingtes Diffamieren des Spitzenreiters in den Umfragen, um ihn runterzubekommen. Das wird durchschaut, die Jagdgesellschaft reitet und Herbert Kickl nutzt es.
Ja, nur sind die Dinge ja nicht ganz frei erfunden. Also Chaos im BVD hat es ja tatsächlich gegeben, dass dort eher brutal aufgeräumt wird, darf ich bitte fertig sagen, dass dort brutal aufgeräumt wird, ist auch nicht frei erfunden.
Na Gott sei Dank.
Dass der Herr Ott eine mehr als zwielichtige, eigentlich kriminelle Figur ist, ist auch nicht frei erfunden.
Vorsicht, das muss damit was dazu sagen,
dass der ist noch nicht verurteilt. Dass der intensivste Chatkontakte mit dem ebenfalls etwas dubiosen Herrn Jenewein hatte, dessen Frau wieder die Frau Belakovic, die engste Vertraute des Herrn Kickls, ist auch nicht erfunden. Also die Dinge sind ja nicht erfunden. Vor allem die Chats beim Jenewein können ja durchaus Thomas Schmidt-Dimension annehmen.
Ja, mit Sicherheit nicht, weil das einfach lächerlich ist. Es gibt überhaupt nicht ein einziges Chat, und das ist ja das Lustige an der Geschichte, und das sehen die Leute, die irgendwas mit dem Herbert Kickl zu tun hat. Das mögen sein irgendwelche Trabanten, irgendwelche Umfelder. Übrigens, darf ich dir jetzt helfen, darf dir hilfreich zur Seite springen. Wenn du da auf Sendung sagst, der Herr Ott ist kriminell, musst du immer den Satz dazu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung. Hilft er nur, weil sonst klagt der Herr Ott. Ich weiß nämlich von seinem Anwalt, der mittlerweile herumläuft und sagt, der Herr Ott ist überhaupt nicht kriminell und alles, was ihm vorgehalten wird, stimmt überhaupt nicht. Also aufpassen, der Mann ist weder noch vor Gericht gestanden, noch ist er verurteilt. Da muss man schauen.
Verteidigst du den Ott an?
Nein, ich helfe dir, ich springe jetzt dir zur Seite, damit du keine Klage schon wieder kriegst und dann irgendwas zahlen musst. Also schön aufpassen, es gibt überhaupt kein einziges belastbares Dokument, Unterlage, die den Herbert Kickl irgendwie belasten.
Dass die Chats zwischen dem Herrn Ott und dem Herrn Jenewein nicht wirklich stubenrein sind, darüber sind wir uns schon
einig. Das wird sich alles herausstellen. Das ist jetzt einmal ein Vorwurf, hat aber mit Kickl nichts zu tun. Das ist der Punkt. Sie erwischen ihn nicht, weil der Kickl blütenweiße Weste hat und er ist überhaupt nichts zur Schuld nicht kommen lassen. Und jetzt bocken sie eine 20 Jahre alte Geschichte mit irgendeiner Werbeagentur aus, die schon vom Gericht abgehandelt ist, die eingestellt worden ist, was dem Herbert Kickl anbelangt, weil nichts dahinter ist. Und selbst das holt man jetzt aus dem Schmutzkübel hinaus, um es zu werfen. Und siehe da, das Witzige ist ja, dass es sich gegen die Werfer richtet und nicht gegen den Beworfenen in dem Fall. Und das ist das Gute, weil das will keiner haben. Wenn du diese ÖVP-Gesichter dir anschaust, die Stockers, Hangers, wie sie da auftreten, diese angst- und hasszerfressenen Gesichter, die ja nichts anderes, der Herr Hanger jetzt in der Pressekonferenz gehabt, da ist er während der Pressekonferenz, als er diese wunderbaren 10 Fragen an den Herrn Kickl stellte, ich habe mir das angeschaut bei euch, hab das ja live übertragen, ist er während der Pressekonferenz vom Kropf über den Hals beginnend über die Ohren bis zur Stirn rot angelaufen, wie ein Kürbis oder wie eine Erdbeere. Also rot angelaufen, mein Großvater hat schon gesagt, wer lügt, der wird rot. Also das ist ja der Punkt. Das heißt, was die machen, ist nichts anderes als im Moment, sie ertrinken bei den Menschen, dass sie nicht mehr gewählt werden, weil sie bei den Umfragen abstürzen. Daher schlagen sie um sich und das wird der ÖVP schaden. Die werden das nächste Mal nicht mehr bei 19 sein, sondern bei 17.
So, ich nehme an, der Josef sieht das um eine Nuance anders, oder? Um eine
was ich für unklug heute ist, wenn man eine Kampagne entwickelt und startet und wenn die Kampagne letztendlich, solange sie substanzlos ist, und sie ist substanzlos.
Sie ist substanzlos.
Sie ist substanzlos.
Die Kampagne gegen den Kickl ist substanzlos, sagt das SPÖ-Mastermind Josef Czarnecki.
Ja, weil ich möchte dem Kickl wirklich schaden. Hm. Und dem Kickl wirklich schaden kann ich, wenn ich was am Tisch lege, wenn ich sage, was wiegt es, hat es, zack, 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 und dann schade ich ihm. Wenn ich aber etwas mache, wo jeder so wie ein Kardinal so eine Stimme kriegt und sagt, diese Gerüchte oder hier das, die Vorwürfe und so, und dann ist nichts, keine Substanz da, dann ist das etwas, was am Ende des Tages den Kickl in die von ihm ersehnte Opferrolle bringt. Er wird der Verfolgte, dann kann er sagen, das System verfolgt mich. Dann kann er endlich die Strategie entfolgen, ich gegen alle, ich gegen das System. Und am Ende des Tages kann man die Umfragen raus, die wir letzte Woche gesehen haben, wo er plus eins hat. Und wenn man kontraproduktive Kampagnen macht, und das scheint im Moment so zu sein, in dem Moment, in dem was am Tisch liegt,
jetzt hätte ich mir von dir schon erwartet, dass du zumindest im Fall Ott sagst, also das ist nicht in Ordnung, dass der einer aus dem BVD heraus...
Ja, wenn das alles stimmt, natürlich.
Das ist ja alles was ist natürlich?
Nein, was ist wenn natürlich? Das alles richtig ist.
Und ja, dazu Chats möchte, an Chats, oder?
Ja, dann möchte ich aber gern dann auch hier wieder am Ende eines Verfahrens, am liebsten hätte ich ein Urteil, und dann natürlich Rübe auch politisch gesprochen. So,
von wem?
Ist, ja, von dem, der dann hier in dem Verfahren drankommt. Und schau, Ich sage nur Folgendes, was mich so stört ist, dass die ÖVP, ich kenne die ÖVP wirklich gut, also es gibt, ich bin ein ÖVP-Biologe, ja. Wenn die 24 Jahre lang das Innenministerium hat, so 8 Innenminister dort hat, ganz dann klar. Kommt der Kickl, der auch grundsätzlich seit seiner Geburt kein Unschuldslamm ist, möchte ich gleich mal dazu
sagen. Kein Unschuld.
Nein, das ist er auch nicht.
Nein, der Peter aber, sagt, er ist ein Unschuld.
Lamm. Aber 24 Jahre lang, 8 Innenminister und dann faktisch tun die so, wie wenn die mit dem Ganzen, was da drinnen an wahrscheinlich berechtigter Kritik anzuführen ist, wie wenn die damit nichts zu tun haben. Mein Name ist Kahner und ich weiß von nichts. Mein Name ist Platter und ich weiß von nichts. Da geht es zu, das ist ja unfassbar. Und da möchte ich die ÖVP nicht rauslassen, denn wenn ich schon mich selbst beschädigen will, dann würde die ÖVP nicht daran hindern, dann soll es weitermachen.
Aber die Frage, lieber Josef, und ja, das hast du ja auch schon hier und da mal hier in dieser Diskussion angesprochen, hat die FPÖ da Russen-Connection? Gibt es da möglicherweise ein Russen-Netzwerk, wo sogar ein Spion oder ein Möchtegern-Spion oder was immer der Herr Ott ist, da mitgewirkt hat? Und hat sich dieses Netzwerk rund um den Herrn Jenewein, damit auch rund um die Frau Belakovic und rund um den Herrn Kickl abgespielt? Oder schließt du das als Kenner der Materie aus?
Soll ich was sagen? Ich sehe von mir nur das eine Bild wie der Strache mit noch irgendwem anderen am Roten Platz in Moskau ein Selfie macht. Und die, genau. Die tut irgendwie mit den Parteien der
Freundschaftsvertrag. Der
Ding, ja, oder was auch immer das ist. Was Dümmeres gibt es nicht. Ich finde, das ist mit Abstand das Dümmste. Ich habe mich da noch schief gelacht. Zuerst haben wir gehabt in Österreich.
Das Dümmste, sowas zu machen oder was?
Nein, bitte. Zuerst haben wir in Österreich immer gehabt, die Kommunistische Partei mit Moskau. Dann kommt der Strache und ist mit der Russenpartei in Moskau.
Und schließt ein Freundschaft.
Das ist doch absurd.
Nein, es ist das, der Kickl war damals Generalsekretär.
Nein, es ist das Dümmste, was man machen kann. Und alles andere muss dann den Peter Westenthaler fragen, weil der kennt sich da besser aus. Der befasst sich mit der Materie sicher besser. Ich halte das für verrückt, für dumm
was
und für schädlich. Na, aber ich brauche keinen Kontakt zu den Russen, schon gar nicht je.
Den Russenkontakt des Herrn Strache hältst du für verrückt?
Ja.
Und war der Herr Kickl da involviert als Generalsekretär oder nicht?
Naja, ich bin
was? Gut, du warst ja selber Generalsekretär.
Ja, aber
ja
nicht, aber,
ob bei sowas ja, involviert
ich kann
gewesen
aber sagen, das Schicksal der Generalsekretär ist, dass sie nicht immer alles wissen, weil es andere gibt, die immer gern was
also
machen.
Also du warst ein ahnungsloser Generalsekretär.
Nein, war ich nicht. Aber ich habe bei bestimmten Dingen haben sie mich halt nicht einbezogen. So etwas gibt es ja. Also wie Bundesgeschäftsführer, aber wir haben einen anderen Titel gehabt.
Das ist
ja.
Aber dasselbe.
Ja, aber das ist, und da will man natürlich immer gern alles beeinflussen und man will irgendwie dabei sein, informiert sein. Aber es gibt manche Leute, die sind die Heimlichkeitsexperten, die machen dann was Heimliches.
Also oder am Roten Platz war er ja nicht, das wissen wir. Beim Selfie ist er nicht oben.
Nein, ja? Dann,
also ist der Kickl deiner Meinung nach Teil dieses Russen-Netzwerks oder glaubst du das nicht, weil die den außen vor lassen?
Du, pass auf, schau, ich sag dir was. Er sagt, ich bin ja da nicht dabei, ich kenne mich da nicht aus, ich will nur Klarheit und ich will Wahrheit. Ja? Ja. Und wenn der Kickl sagt, er hat mit dem nie was zu tun gehabt, dann nehme ich das einmal 1:1, wie es ist. Und wenn sie das Gegenteil herausstellt, dann steht er als Lügner da. Es ist ganz einfach und das ist meine Position.
Peter. So, erste Feststellung. Sämtliche im Spiel genannten Typen, quasi nicht Spione, vielleicht Spione, was auch immer, all diese ganze Bagage, sage ich jetzt einmal.
Spion gegen Spion.
All diese Typen mit Namen, Masalek, Weiß, Ott und wer da noch alle geräucht und fleucht, sind alle, und das ist eine Feststellung, die nicht widerlegbar ist, weil sie stimmt, sind alle im Biotop der ÖVP im Innenministerium der letzten 24 Jahre mit 8 Innenminister rekrutiert, eingesetzt und ins Amt geholt worden. Punkt 1. Punkt 2 ist, diese lustige Spion- und Spion-Geschichte bei Megisto Ott. Was, wisst ihr eigentlich, wie lange er weiß, dass der Herr Megisto Ott, nämlich offiziell, weiß, ein Spion ist? Seit, glaube ich, 4 oder 5 Wochen. Das heißt, all das, was davor war, kann man weder an Herrn Jenewein noch an Herrn Kickl noch sonst jemanden umhängen, weil er nicht enttarnt war. Der war ein ganz normaler Mitarbeiter im Innenministerium, der einmal suspendiert worden ist, dann wegen was anderem, wieder nicht. Und jetzt vor kurzem gibt es die Vorwürfe der Spionage, die übrigens eher dementiert. Ich sage das auch immer wieder dazu.
Schlecht.
Alles unter ÖVP. Ja. Alles unter der ÖVP. Der Kickl hat nichts damit zu tun. Und jetzt noch einmal zu dieser Russland-Kiste. Ich darf allen sehr empfehlen, auf YouTube das Kurzvideo von mir anzuschauen, der letzten Woche. Es hat nämlich sensationell, glaube ich, eine halbe Million Klicks mittlerweile, wo ich mit den Fotos genau erklärt habe, eben die Nicht-Russenfreundlichkeit des Herbert Kickl, sondern die der ÖVP. 2018, als Putin in Wien war, war es nicht der Innenminister Kickl, der mit ihrem gewandet in den russischen Nationalfarben ihm empfangen hat, sondern eine gewisse Frau Staatssekretärin des Innenministeriums, Ed Stadler. Wunderbar, in einem blauen Blazer mit roten Schal. Die hat sich darum gerissen, den Herrn Putin zu begrüßen. Bussi, Bussi. Nicht der Kickl.
Sie dachte, vielleicht braucht sie ihn auch noch für ihre Hochzeit.
Wäre der Kickl so ein Freund gewesen von Putin, oder war der Erste gewesen, der ihm dort die Hand geschüttelt hat? Er war gar nicht dort, der Kickl. Zweites Beispiel. Die berühmte Hochzeit der Kneißl in der Südsteiermark, Luftlinie 500 Meter von mir entfernt. Ich habe umschauen können, bin aber nicht hingegangen. Dort, komischerweise, war kein Herbert Kickl. Da war die Frau Kneißl mit einer ganzen ÖVP-Partie und die Frau Kneißl ist nach dem Bruch der Regierung auf dem ÖVP-Ticket Ministerin geblieben.
Und der Kurz,
Kurz war dort, alle waren dort.
War dort.
Ja, ja, aber nicht der Herr Kickl. Lustig. Alle sagen, er ist so ein Russenfreund, aber warum hat er nicht den Knicks gemacht beim Herrn Putin, wenn es so stimmt? Auch ein Unsinn. Was war 2018, als im Verteidigungsministerium ein russischer Spion aufgeflogen ist? Wer hat damals die Ermittlungen geführt? Wer hat diesen Spion damals aufgedeckt? Innenminister Kickl und sein Innenministerium. Also wenn der so ein Russenfreund war, hätte er doch den Spion nicht aufgedeckt. Wer hat, und da hast du recht, das BVD war ein unfassbarer Saustall damals, den Herbert Kickl aufgeräumt hat. Und weißt du, was Herbert Kickl gemacht hat? Er hat den damaligen Chef des BND, des Bundesnachrichtendienstes aus Deutschland, den Herrn Fritsche, geholt, um diese Strukturreform zu machen. Und weißt du, wofür der Herr Fritsche und das BND besonders bekannt ist? Für die Russenkritik, für die Russenfeindlichkeit, wird sogar in Europa gesagt. Die Leute hat er reingeholt. Und jetzt sagt nur einer, der Kickl hätte irgendwas mit Russland zu tun.
Das also, ist ein Märchen. Man könnte vereinfacht sagen, deiner Meinung nach hat der Kickl in seinem ganzen politischen Leben keine Spuren hinterlassen.
Nein, er hat er hat 17 Monate hervorragend als Innenminister dort aufgeräumt. Das hat der ÖVP nicht gefallen, weil das alles Schwarze waren.
Er hatte dort darum wurde er ja an diesem berühmten...
Ein verwahrlostes BVD, ein Schwarzes, aufgeräumt. Ja. Und er hat vor allem auch gemacht. Er hat die niedrigsten Zuwandererzahlen in der Geschichte der Zweiten Republik.
Aber ja, du hast natürlich völlig recht. Er wurde ja vom Duo Sobotka Mikl-Leitner, die ja damals durch die Hintertür des Bundeskanzleramts zum Herrn Kurz gefahren sind, an diesem berühmten Rücktrittstag die Strache abkassiert.
Richtig. Ja? Also sie haben ihn dort weg. Es fragt sich ja, es hat sich ja jemals, da, ja, alle damals gefragt, Kickl war in Ibiza nicht involviert. Der war in diesen ganzen Geschichten nicht involviert.
Sorry, der
warum musste der überhaupt gehen, haben sie alle Menschen gefragt. Ja, genau. Und jetzt wissen wir es, das ist die Auflösung. Weil die ÖVP genau wusste, Der stöbert und kramt in unserer Vergangenheit, in den ganzen Missständen der früheren ÖVP-Innenminister. Der findet dort auch sicher was. Deswegen haben sie im Vorstand damals gesagt, alle Vorgänger, wie Gleitner, Sobotka, alle wie sie heißen, der muss weg, weil der findet irgendwas gegen uns. Und das war der einzige Grund, warum es den Kickl dort, inklusive Räuberleiter des Herrn Van der Bellen,
also
des Herrn
Kurz. Fast ein Heiliger, müsste man sagen.
Nein,
fast
ich glaube nicht, dass kein Heiliger ist, als ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Du jetzt heilig sprechen, Josef, wenn du jetzt auch als Ministrant
der Herbert Kickl ist politisch korrekt, den kann man nichts vorwerfen. Der ist, und deswegen scheitert diese Kampagne. Und jetzt muss ich eins sagen. Jetzt haben sie eh schon alles probiert. Jetzt haben sie gesagt, der ist ein Rechtsextremist, was eine wirkliche Sauerei
ist. Ein Heiliger.
Das ist eine Sauerei. Was Rechtsextremismus ist, ist antidemokratisch, antiparlamentarisch und Gewalt. Und nichts von den dreien kann man den Herbert Kickl unterstellen. Dann haben sie ihn vorgeworfen, er sei ein Antidemokrat, ein Spion. Jetzt ist gerade modern ein Volksverräter. Ich weiß nicht, ob diese ÖVP-Gesichter wissen, was sie damit überhaupt sagen, was ein Volksverräter überhaupt ist. Ich meine, du hast das letztens dankenswerterweise. Die Sozialdemokratie weiß, was es bedeutet, wenn man als Volksverräter genannt wird, aus der Geschichte her. Und jetzt kommt eine Stufe höher. Und da frage ich mich jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt angelangt. Der jetzige Höhepunkt der Diffamierungskampagne ist, eine Diskussion zu beginnen mit Hilfe des Staatsfunks über die Gesundheit des Herrn.
Über das reden wir gleich.
Nein, über da das reden wir jetzt gleich. Nein, ein Satz. Das ist eine der größten Sauereien, die es gibt. Wenn du gar nicht mehr weiter warst, probierst auf einmal seine Gesundheit zu thematisieren.
Das ist ein eigenes
Thema. Ich sage nur für alle Leute, Herbert Kickl ist pumperl gesund und den will man jetzt unterstellen, dass er nicht gesund ist.
Genau.
Das ist absurd.
Genau. Josef, bitte, wenn wir schon bei der Heiligsprechung sind oder zumindest bei der Salbung des Herbert Kickl, würdest du dich beteiligen daran, vielleicht auch ein bisschen Kreuzerl dazu machen als ehemaliger Ministrant? Oder wie siehst du das? Ist es ein politischer Heiliger oder ist er ein Sünder?
Nein, ich sage dir was. Das Bild rundet sich ab, von einer der größten Selbstschüsse, die ich in der Politik bis jetzt erlebt habe, nämlich der ÖVP. Abgesehen davon, dass die gerade ihre Dinge, die sie zu verantworten hat, die Teuerung, die Miete, die trifft dauernd Leute, die ächzen und stöhnen unter dem, was es gerade sich an Teuerungen abspült, bei den Lebensmitteln, beim Wohnen, bei allem drum und dran. So, über das wird nicht geredet. Und dann kommt der Stocker, und das habe ich bei der Sendung gesagt, wo der Niki moderiert hat, und sagt Volksverräter. Und da wäre grantig, politisch grantig, weil Volksverräter haben die Rechtsextremisten, die Nazis damals nach dem Ersten Weltkrieg, die Sozialdemokraten bezeichnet, weil sie den Frieden damals in Versailles, Saint-Germain, Trianon und so weiter geschlossen haben. Dieser Begriff ist ein No-Go. Den hat der Stocker verwendet. Ja. Und ich finde, das geht nicht. Wenn die jetzt beschlossen haben, alles zu unternehmen, ja, damit der Kickl in den Umfang nicht mehr Erster ist, ist das grundsätzlich legitim. Das mache ich auch mit. Ja. Wenn man verhindert, dass der Kickl nicht Erster ist, dass der Kickl nicht gewinnt, dass nicht die FPÖ.
Wie würdest du verhindern, dass der Kickl Erster ist?
Durch politische Auseinandersetzung.
Die sind Idioten und verteilt trampeln wie die Elefanten im Porzellanland.
Ich würde sagen, durch politische durch politische Diskussionen, durch Kritik, dass sie sagen, okay, wie schaut der Wirtschaftskonzept aus, damit es in Österreich aufwärts geht, damit die Leute wieder mehr beschäftigt werden. Weil das ist das, was die Menschen interessiert. Ja, wenn du Umfragen hast, wo du sagst, 10% glauben, es schaut dem Kickl und 1% sagen, es schaut dem nicht, dann höre ich auf mit der Kampagne. Dann nehme ich den Schlüssel und hau vor allem einmal den aus, aus der ÖVP-Zentrale, der die Idee gehabt hat, auf die Kampagne zu kommen. Das kann nur sein, entweder der Stocker, der Hanger oder sonst einer aus diesem Kleeblock.
Theoretisch könnte es auch der Nehammer gewesen sein, der sagt, macht das einmal.
Der so kreativ ist, der grundsätzlich.
Das Kleeblatt des Grauens, wenn man sagt.
Nein, das Kleeblatt. Du hast doch in deiner Zeit, wo du Bundesgeschäftsführer warst, Besprechungen mit deinen einmal in der Woche, oder?
Das können wir schon machen und haben wir schon gemacht. Aber der Gott, der von Nitzke hat immer auf Sauberkeit Rücksicht genommen.
Es hat immer Besprechungen gegeben, was du machst.
Bei dem hat es ja, natürlich.
Kannst du dir vorstellen, dass das der Herr Stocker macht, ohne mit dem Herrn Nehammer geredet zu haben?
Kann man schwer vorstellen. Ich glaube aber, dass vor allem eines dahinter steckt und das ist mein Verdacht. In vielen Sendungen vorher, wie die den Kickl damals also, rausgehauen haben aus der Regierung, aber dann nichts dabei gefunden hätten, weiterzumachen. Nur ohne Kickl. Das ist der niederösterreichische ÖAP, die gesagt haben, hallo, wir wollen das Innenministerium wieder mit unseren Leuten besetzen.
Samt dem Keller und dem Archiv.
Genau, das alles wollen wir haben. Und in dem Punkt gibt das selten Recht, Peter. Aber in dem Punkt, glaube ich, hast du wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Wenn da wirklich der Kickl angefangen hat zum Stirlen in der Vergangenheit, der 8 ÖVP-Innenminister,
dann findet er einiges im Kellerarchiv.
Dann findet er einiges. Und dann versteht er auch, warum Mikl Leitner, Stocker, Nehammer und Co., also die ganze Blasen da dann gesagt hat, na hallo, den müssen wir aber loswerden. Jetzt noch einmal, ich gibt so viele andere Punkte, wo ich also kritisch bis ablehnend
beim Kickl bin. Das verstärken,
aber das glaube ich wirklich.
Ich will das verstärken. Ich bekomme jedes Mal nach der Sendung, fast jedes Mal, nicht jedes Mal, aber jedes Mal nach der Sendung, wieso ist der Chap so kritisch gegenüber dem Herbert Kickl? Und ich sage jetzt, weil wir in einer Demokratie sind und weil du das Recht hast, kritisch zu sein und weil du das Recht hast, politische Kritik anzubringen, wie man was anders macht, wie man was besser macht. Und da bin ich voll bei dir. Da haben wir zwei alte Hasen einen Konsens, in dem wir sagen, Politik muss sich am politischen Feld abspielen und nicht vor Gericht und nicht Spion und Spion, nicht kriminalisieren, nicht die Niedertracht steht an erster Stelle, sondern die politische Auseinandersetzung.
Da müssen wir irgendwann einmal über die Unsitte dieser U-Ausschüsse jetzt auch
reden,
die ja völlig entartet sind von dem, was ihr einmal als U-Ausschuss wolltet. Das ist ja eine reine Wahlkampftribüne, nur noch, wo ja in Wahrheit der Kasperl der da abgezogen wird. So, aber jetzt gehen wir in eine kurze Pause, weil der Peter Westenthaler kann es kaum erwarten und hat das Thema vorgegeben. Wir müssen jetzt über einen besonderen Punkt des Kickl-Bashing reden, nämlich über die Frage, ist er gesundheitlich überhaupt in der Lage, Bundeskanzler zu sein? Weil angeblich ist er ja ein bis zweimal im Monat schwer krank, aber darüber reden wir gleich.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Mittwochabend, wir haben das Duell Peter Westenthaler gegen Josef Chap. Sie sehen das gerne, es wird noch ein bisschen dauern, Gott sei Dank, es macht Spaß zuzuschauen, für mich Spaß zu moderieren. Und jetzt kommen wir mal zu einem besonders originellen Thema. Wir haben ja nicht nur diese zwei alten Polithasen hier sitzen, sondern wir haben hier ja einen Jungstar, einen Start-up. Politiker, könnte man sagen. Peter Westenthaler, seit einigen Tagen ja in aller Munde als ORF-Stiftungsrat und es vergeht ja kaum ein Tag, an dem man nicht für einen gewaltigen Aufreger sorgt. Du solltest übrigens auch in diesen Stiftungsrat bald einmal einziehen.
Ich passe den Blutdruck der Leute auf.
Gut, okay. So, also der Peter Westenthaler hat es ja mit dem Blutdruck nicht ganz so. Der schnallt den Blutdruck sowohl bei sich als auch bei den Betroffenen in die Höhe. Denn er hat sich ja unglaublich empört. Manche sagen zu Recht, manche sagen übertrieben, manche sagen, er will den Journalismus umbringen, dass hier ein ORF-Redakteur mit dem originellen Namen Patschen, ja, aber anders geschrieben, Putgen, also englisch gesprochen, Patschen.
Aber
ja,
gleich ausgesprochen, okay, wie der namentliche mit dem Reifen.
Naja, an Patschen halt. Ne? Ja auch das, ja. So, also, langer Rede, der das gemacht hat, was eigentlich ganz normal ist, wenn ich das einmal so sagen darf.
Ach so.
Ja, er hat seinen Sendungsinhalt gepostet, um eine Werbung für die Sendung zu machen, was du ja hier und da auch. Er hat gesagt, ich habe heute einen besonders spannenden Gast. Das ist ein Journalist, der hat ein Buch über den Kickl geschrieben. Der behauptet, der Kickl ist ein bis zweimal im Monat krank und kann deshalb nicht Bundeskanzler werden.
Aus. So.
Ja, genau. Ja, das hat er gepostet. Mhm. Ja.
Und das darf er sagen, nicht.
Damit wollte er Werbung für seine Sendung.
Ja, das darf er aber nicht.
Wieso darf er das?
Weil das nicht den journalistischen Grundsätzen des ORF und schon gar nicht dem neuen Ethikkodex entspricht. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Was ist passiert? Ein mittelmäßig bekannter und auch mittelmäßig begabter Journalist dieses Landes schreibt ein Buch über den Herbert Kickl, weil er offenbar Geld braucht. Ja. Angeblich verkauft sich das, also braucht er Geld. Jetzt hat sich schon herausgestellt, dass dieser angebliche Investigativjournalist aus dem Magazin Profil mehrere Male in dem Buch in der Recherche völlig daneben gegangen ist. Also falsche Personen, falsche Großeltern. Das Buch ist Fake News und kannst kübeln. Also
das ist Profil sehr peinlich.
Das ist sehr peinlich, ja. Er musste sich dafür entschuldigen. So, und was jetzt ist, das hat die nächste Eskalationsstufe der Typ hergenommen und beginnt jetzt etwas, was bisher immer Tabu in diesem Land. Das letzte Tabu waren doch, sagen wir uns, das weißt du auch als Journalist, ist die Privatsphäre, auch bei Politikern. Und vor allem, wenn sie es nicht selber in die Politik einbringen, und die Gesundheit. Mhm. Sexualität kommt auch noch dazu. Aber die Gesundheit. So, und jetzt geht dieser Journalist her, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß, und thematisiert, völlig aus der Luft gegriffen, den angeblich angeschlagenen Gesundheitszustand des Herbert Kickls. Ohne Beweis, ohne Grundlage, ohne nichts. Und jetzt die Steigerung davon ist nicht nur, dass das der windige Journalist vom Profil sagt, sondern jetzt kommt ein ORF um die Ecken, ein ORF-Redakteur, nimmt dieses Zitat und postet es auf seiner Social-Media-Seite, glaube auf Twitter, X. Ja. Und jetzt kommt's. Das darf er nicht. Das darf er deshalb nicht, weil er die journalistischen Kriterien des ORF, die Grundsätze des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, nämlich Objektivität, Unparteilichkeit und Ausgewogenheit, auch bei seinen Postings auf Social Media, seit es den Ethikkodex gibt, schlicht und ergreifend einhalten muss. Das heißt, was hätte er machen müssen? Er kann das zitieren und dann hätte er drunter schreiben müssen, das ist ein Zitat und dann hätte er recherchieren müssen, der ORF-Journalist, ob das stimmt, dieses Zitat. Er hätte entweder den Kickl oder einen Mitarbeiter, was auch immer, konfrontieren müssen, ihn dazu befragen müssen, eine Gegenposition einholen. Er hätte jedenfalls nicht ungefragt und jetzt nicht ungestraft, ein falsches Zitat, und es ist falsch, der volle beruhigen, Herbert Kickl ist pumperl gesund, erst am Montag hat er wieder eine Laufrunde gepostet, er geht auf die Berg, er hält jeden Tag Reden im Parlament, bei Veranstaltungen.
Aber wir wissen als Journalist natürlich schon, dass er oft Interviewtermine absagt, weil er angeblich krank ist. Jetzt kann man sagen, der ist gar nicht krank, der will nur nicht interviewt werden.
Diese Behauptung ist schlicht und ergreifend falsch. Vielleicht wird er nicht kommen, weil du ja, ständig unterbrichst, kann ja auch sein. Ja. Aber, oder irgendwie, aber wenn du die Timeline dir anschaust von seinen Social Media ist jeden zweiten Tag entweder eine Rede oder eine Bergsteigerer-Geschichte oder eine Laufgeschichte. Jedenfalls ist der Mann kerngesund. Und das jetzt kommt's. Und das ist die Niedertracht, die jetzt Oberhand gewinnt. Es ist niederträchtig, in der Öffentlichkeit Gerüchte zu lancieren über einen schlechten Gesundheitszustand eines Politikers, in dem Fall Herbert Kickls, es nicht beweisen zu können und es trotzdem zu lancieren. Das ist charakterlos und niederträchtig. Und ich bin der Meinung, was will dieser, wie tief kann dieser ORF unter dem Herrn Weißmann eigentlich noch sinken? Ist es jetzt künftig der Programmschwerpunkt 2024 in einem Wahljahr Niedertracht TV? Oder Trash TV? Was hat das mit öffentlich-rechtlich zu tun? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Und jetzt kommt noch was dazu. Mittlerweile gibt ja jeder, auch die Gegner vom Kickl und auch die Linken im ORF, alle zu, unter der vorgehaltenen Hand, na, das hätte er sich sparen können. Natürlich war das ein Fehler, das Posting. Darf er nicht machen. Er hat es übrigens selber auch gleich wieder gelöscht, witzigerweise.
Ja. Ja. Er hat sich ja zurückgezogen.
Und jetzt kommt dieser Herr Patschen, in seiner charakterlosen Niederträchtigkeit.
Nein, bitte,
nicht,
bitte.
Nicht dazu,
also wenn du schon zu mir sagst,
nicht dazu,
es
nicht
gibt
dazu,
die Unschuldsvermutung.
Nicht dazu, sich für das, was er angestellt hat, einmal in aller Form zu entschuldigen, dass das ein Fehler war. Es hat sich der Herr Hatschi Bankhofer entschuldigt, weil er einmal was gemacht hat. Ich will es nicht mehr vorhin, wer hat es entschuldigt. Es hat sich der Philipp Jelinek, der Fortuner, für diese Chats entschuldigt. Na, da wird ihm keine Krone kein Stein aus der Krone fallen, dem Herrn Patschen zu sagen, ja, das war ein Fehler, aber das tut er nicht, weil im ORF offenbar diese Niedertracht zum System hochstilisiert wird. Und da frage ich nicht nur den Herrn Patschen, da frage ich den Wiener Landesdirektor, Weinzettel, der das deckt, da frage ich den Herrn Weismann, ist das jetzt die neue Stilrichtung des ORF, die Niedertracht TV? Und was kommt als nächstes? Ich bin gleich fertig. Was kommt als nächstes? Machen wir Sendungen über das Familienleben der Politiker, so wo sie sich herumtreiben. Machen wir Sendungen über das Sexualleben des Herrn Patschen oder was kommt denn als nächster? Also das ist ja absurd. Wenn der ORF diesen Weg geht, dann werde ich das in allen meinen Möglichkeiten im Stiftungsrat bekämpfen. Okay.
Zuerst will ich nur vom Josef wissen, muss sich der Herr Patschen entschuldigen oder gehört es zu seiner journalistischen Freiheit, dass er sowas posten darf? Ein Buch.
Ja, ich muss ehrlich sagen, erst einmal bin ich verwundert, weil die Autoren von dem Anti-Kickl-Buch an sich ich immer gekannt habe im Profil als Journalisten, die ja seriöse Arbeit machen, dass die plötzlich so ein Buch mit Fehlern machen, ja, wo man sich entschuldigen
wenn
muss.
Wenn der Hass siegt.
Nein, Moment, das ist kontraproduktiv. Mhm. Ein Buch, wo ich dann zugeben muss, da sind Fehler drinnen, kauft keiner mehr, weil der sagt, wer weiß, wie viele Fehler noch drin sind. Punkt eins. Ja. Punkt zwei, es gibt einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz in Österreich, das unterscheidet uns von anderen Ländern, wie den USA beispielsweise, nämlich, dass man über den Gesundheitszustand einfach in der Öffentlichkeit, über das Privatleben nicht schreibt.
Also auch du sagst, als Ex-Stiftungsrat, der Herr Patschen hätte das nicht tun dürfen.
Nein, niemals.
Ja. Niemals?
Niemals. Nein, ich finde, das ist nicht in Ordnung. Auch hier gilt wiederum, wenn ich jemanden verhindern will politisch, muss ich ihn politisch bekämpfen. Wenn ich aber schon so weit bin, dass ich sage, eigentlich ist er schon ein Krankheitsfall oder kehrt zum Rollator oder sonst was. Ich kenne den Kickl aus dem Parlament.
Darf ich zwei Punkte sagen? Erstens einmal, du giltst doch als wirklicher Verfechter der Pressefreiheit.
Ja.
Ist das nicht Pressefreiheit? So. Dass man sowas mal eine Frage nur.
Darf ich mal kurz den ersten Gedanken nur zu Ende führen? Also in der Zeit, in der ich im Parlament als Abgeordneter und Klubobmann tätig war, ist mir immer der Kickl aufgefallen als der Verzichtler. Also der hat halt im Gegensatz zum Strache, der Strache hat sich da einen Red Bull, wenn ich das sagen darf, reingekaut. Ja. Aber der Kickl, der hat das nicht gemacht. Wir haben einmal mal geredet. Ein einziges Privatgespräch, was ich mit Kickl gehabt habe, war über Triathlon, Marathon und Laufen. Und sonst nichts, weil er das ja auch macht. So. Sonst weiß ich von ihm nichts. Ja. Muss aber dazu sagen, wenn jemand ein Gesundheitsproblem hat und auch wirklich Spitzenposition anstrebt, muss er von sich aus dann in die Öffentlichkeit treten und muss von sich aus dann was sagen. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Du bist ein Verfechter der Pressefreiheit. Das darf man nicht machen, deiner Meinung nach.
Trotzdem ich Verfechter der Pressefreiheit bin, bin ich der Meinung, rein ethisch betrachtet darf man das nicht machen.
So. Jetzt kommt noch ein Punkt, der ja auch derzeit sehr viel diskutiert wird, dass man sagt, der Herr Kickl, soll sich nicht so aufregen. Der ist ja selber einer, der ständig mit diesem Gesundheitsschmerz daherkommt, unter anderem bei unserem vielgeliebten Bundespräsidenten in der Hofburg, dem er unterstellt hat, der ist eine Mumie und schon mehr tot als lebendig und so weiter.
Ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Das habe ich auch kritisiert damals. Ich finde auch nicht in Ordnung, wenn man sagt, wenn der Joe Biden vom Raul runterfällt, dann kann er nicht kandidieren. Lass das so blöd halten. Das ist aber in Amerika ist das so. Ja. Also ich finde, das ist eine Art von Auseinandersetzung, die lehne ich ab. Und ich kenne auch den Alexander
von der Bellen. Und ein Journalist darf sowas nicht tun.
Ja, ich finde Alexander von der Bellen kritisiere politisch. Ja, denkt jetzt gerade über die nächste Expertenregierung nach.
Also das braucht er schon gar nicht. Das geht unter dem Motto Pressefreiheit gar nicht, sagst du. Dass man Gesundheitszustand
beschreibt. Es gibt so etwas wie eine ethische Selbstdisziplin, die ein Journalist, glaube ich, hat oder haben sollte. Und daher schreibt man sowas nicht.
So, jetzt hast du ja als Stiftungsrat dann natürlich wieder mal eines deiner berühmten Furiosi gestartet, Konsequenzen gefordert. Ich weiß nicht, wüsste eigentlich, dass der entlassen wird oder was sollen die Konsequenzen sein, wenn ich das fragen darf. und dann gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Ethikkodex gibt. Mittlerweile kommen wir darauf, dass jeden Tag 2 bis 3 auftauchen, die gegen diesen Ethikkodex verstoßen haben, entweder weil sie Werbeverträge mit Raiffeisen haben oder weil sie sonst halt alles Mögliche herumposten. Was sagt der Herr Stiftungsrat in Ehren dazu?
Also ich sage einmal, diesen Ethikkodex gibt es seit 1. April. Den hat der Herr Weismann stolz präsentiert bei der letzten, meine damals erste Sitzung des Stiftungsrates, und ich habe ihm dafür gelobt. Und ich habe gesagt, da traut sich einer was, weil erstmals in der Geschichte, das haben wir schon vorher mehrere Generaldirektoren probiert, kommt es daher nicht als Empfehlung, sondern als Dienstanweisung. Das heißt, du bist ab sofort mit diesem Ethikkodex im Arbeitsrecht, mit allen Sanktionen. Und damals ist das gelobt worden, das wird jetzt alles nicht mehr vorkommen, was da jetzt war auf Social Media. Mittlerweile stellt sich heraus, das ist ein Riesentäuschungsmanöver. Das ist ein Papiertiger, dieser Ethikkodex. Er wirkt überhaupt nicht. Und obwohl da drinnen steht eindeutig, dass die Grundsätze des öffentlichen rechtlichen ORF in Bezug auf Objektivität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit eingehalten werden müssen. Und jetzt kommt's. Öffentliche Äußerungen über Dritte, nämlich auf Social Media, steht im Kodex drinnen, genau dieser eine Satz. Öffentliche Äußerungen über Dritte sind stets sachlich zu halten, zu begründen und zu hinterfragen. Das heißt, der kann nicht einfach ein Zitat über einen Gesundheitszustand, der muss das vorher abklären, ob das stimmt. Das ist der Fehler. Und für den hat er sich erstens zu entschuldigen und zweitens muss es Konsequenzen geben. Ich habe nicht gesagt, ich bin nicht so wie die jetzige ORF-Führung, die wegen an mich eher belustigenden Chat gleich den Fortuner der Nation auszuschmeißen. Das war nämlich auch nicht okay. Dass den nur wegen einem Chat aus dem Jahre Schnee auszuschmeißen. Weil der war halt nicht einer der Ihren. Der ist halt nicht im linken Spektrum. Der Herr Patschen, wissen wir, der ist im linken Spektrum verhaftet. Der wird geschützt. Da kommt der Landesdirektor Weinzettel um die Ecken. Er hat alle journalistischen Kriterien eingehalten. Hat er nicht. Er hat sie nicht eingehalten. Und der Herr Weismann schweigt.
Aber was soll die Konsequenzen sein?
Der Herr Weismann führt das unter. Ich würde mir diesen Herrn zur Brust nehmen, wenn ich dort Chef war, der hat ihn holen und der hat ihm erklären, dass das erstens nicht geht, zweitens, dass er sich zu entschuldigen hat und drittens, dass er jetzt einmal verwarnt ist. So wie das im Arbeitsrecht, funktioniert. Ich bin kein Köpfer, kein Killer. Das mache ich nicht. So wie es der Herr Weismann mit dem Herrn Jelinek gemacht hat, wegen einem Chat aus dem Jahr. Das mache ich nicht. Es gibt einen Stufenaufbau der Sanktion. Und es wäre angemessen gewesen, ihn zu verwarnen und er müsste sich, hätte er eigentlich Charakter, wenn er einen Charakter hat, macht er das von sich aus, die Entschuldigung. Macht er nicht, weil er entweder zu feig oder eben ihm der Charakter fehlt, das zu machen. Da muss der Vorgesetzte, der Herr Weinzettel, das ist der Vorsitzende im Landesstudio Wien, ihm sagen, lieber Freund, das geht so nicht. Und entweder verlässt du die Social Media oder du schaust künftig, was du da postest. Das ist die Sanktion. Aber durchzutauchen, wegzutauchen, wie das der Herr Weismann macht, da bin ich nicht dabei, das ist gefährlich, da lege ich mir es mit dem an. Und der Herr Weinzettel, der völlig daneben ist und sagt, das hat den journalistischen Kriterien entsprochen, dieses Posting, das geht nicht. Daher, Konsequenz von mir, wir werden das weiter diskutieren. Wir haben am 13. Juni einen Stiftungsrat, da wird das dort, ich werde das dort zum Thema machen und da werden wir dann schauen, ob sich der Herr Weinzettel und der Herr Patschen auch verantworten werden. Das ist meine Aufgabe. Ich lasse es nicht zu, dass solche journalistischen, wie soll ich sagen, Blüten, die da entstehen, plötzlich Überhand greifen und dass dieser Ethikkodex, der an sich für sich als geschriebenes Blatt Papier gut ist, aber der plötzlich hat nichts mehr gehört.
Ich verstehe. Was willst du dort eigentlich machen? Das steht ja gar nicht auf der Tagesordnung. Was willst du Stiftungsrat machen?
Es gibt immer Möglichkeiten. Ich will nicht alles verraten, aber schau, glaubst du wirklich, dass an Peter Westenthaler nicht gelingt, dieses Thema erstens bis 13. Juni weiterzuziehen und zweitens dann dort zum Thema zu machen? Erstens ist es meine Pflicht.
Dir ist es sehr wichtig, weil du glaubst, dass der ORF derzeit ja Wahlkampf macht.
Der ORF macht derzeit eine Kampagne quer durch alle Sender und ich will wissen, erstens, wer hat das in Auftrag gegeben? Wer ist dafür verantwortlich? Es passieren ja ständig, jeden Tag hast du in der ZIB 2 völlig zum Teil auch harmlose Dinge, die erst, wenn man genau hinschaut, rauskommen. In der ZIB 2
die Buchautoren sind ja auch in der ZIB 2.
Gibt es einen riesigen, ja, die wandern jetzt von Landesstudio zu Landesstudio und überall dürfen sie den Plätzchen verzapfen, irgendwie mit schlechten Gesundheitszustand, was nicht stimmt. Der Mann ist völlig gesund, Herbert Kickl. Aber da wird jetzt zum Beispiel auch bei inhaltlichen Beiträgen, ZIB 2 am Montag, da gibt es einen Beitrag, ihr ist nicht groß, erstes Thema, über die Mindestsicherung in Wien und über die jetzige Diskussion über die Residenzpflicht.
Nimmst du immer das nächste Thema?
Na, warte mal, aber ich komme jetzt zum, wie geht der ORF vor? Ja. Da werden alle Parteien im O-Ton befragt, alle. Mit der Einladung der Meindl-Reisinger am Schluss. dreimal darfst du raten, welche Partei nicht gesendet worden ist, ist die FPÖ. Obwohl man den Dominik Knapp in Wien dazu interviewt hat, wurde das Interview gestrichen. Und ich frage mich, wer streicht sowas? Wer führt diese Kampagne im ORF durch? Und das setzt sich durch. Jetzt war wieder mal ein Wissenschaftler in der ZIP3, der dort eine Wahlempfehlung gegen die FPÖ hat. Ein Wissenschaftler stellt sich hin und sagt, das Beste, wie man die FPÖ verhindert, ist nicht zu wählen. Aber was hat das ein Wissenschaftler zu sagen? Das ist eine Kampagne. Der ORF fährt derzeit eine Kampagne, eine miese Diffamierungskampagne, gemeinsam mit der ÖVP und eine in Wahrheit politische Propagandakampagne gegen die FPÖ. Und dieses Match werden wir jetzt führen. Und es ist hoch an der Zeit, dass endlich ein neues Gesetz daherkommt und dass wir eine neue Führung im ORF endlich wählen können, weil die jetzige nicht in der Lage ist, den ORF objektiv, überparteilich und unabhängig zu machen. Und das ist der Vorwurf.
Das war spannend. Das war wieder eine Westenthaler-Explosion zum Thema ORF. Aber ich bin ja da eigentlich überflüssig fast als Moderator, weil der Westenthaler gibt immer das nächste Thema vor. Da werden wir gleich den Josef Czap ins Rennen bringen. Das ist nämlich die Frage, Michael Ludwig, dein Freund, ja, hat ja ein neues Lieblingsthema. Er will jetzt eine Residenzpflicht. Das heißt, es sollen weniger Asylwerber nach Wien kommen. Ganz überraschend, weil bis jetzt haben wir gedacht, die sind alle hier sehr willkommen und bekommen deshalb auch sehr viel Geld. Aber der Josef Czap wird uns das gleich erklären, warum das jetzt alles nicht mehr so ist. Wir sind gleich wieder zurück.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, spannend wie immer, der Mittwochabend mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Unsere Politbombe Peter Westenthaler ist gerade wieder explodiert. Wunderbar. Nehme an, alle ORF-Angestellten, die da immer auftreten, jetzt am Mittwoch um bei Peter Westenthaler über die neuesten Entwicklungen im ORF informiert zu werden, haben das mit Spannung mitverfolgt. Jetzt wechseln wir aber das Thema. Jetzt kommen wir zum großen sachlichen Thema dieser Woche und das ist die Asyldiskussion. Michael Ludwig, wie wir wissen, zwischen ihn und Josef Czap passt kein Blatt Papier, geschweige denn der Wiener Bezirk. Herr Nals steht hinter dem Bürgermeister, wie wir wissen, und der Bürgermeister steht hinter Herrn Nals, hat ein neues Lieblingsthema, nämlich er will, dass die Regierung endlich eine Residenzpflicht erlässt. Was heißt Residenzpflicht? Hat nichts mit dem Kaiser zu tun, nichts mit der Hofburg, sondern mit der Tatsache, dass Michael Ludwig will, dass die Asylanten, also die anerkannten Asylflüchtlinge, in Zukunft dort bleiben müssen, wo es den Antrag gestellt haben. Sprich, es landet einer in Oberösterreich, stellt den Antrag, wird als Asylflüchtling bewilligt. Am nächsten Tag ist er in Wien, weil er dort ungefähr das 3- bis 4-fache an Sozialleistungen bekommt, was er in Oberösterreich bekommt derzeit. Ne? Unter anderem 350 für jedes Kind. In Oberösterreich kriegt das für das dritte Kind nur noch ein 100er, vereinfacht gesagt. Ja? Niederösterreich genau dasselbe. Deshalb kommen jetzt alle ins wunderschöne Wien, wo Honig und Milch fließen, könnte man sagen, zumindest für alle Asylsuchenden, für die Gemeindewohnungsmieter vielleicht etwas weniger. Und die Frage ist, lieber Josef, was hältst du von dieser Residenzpflicht? Ist das eine gute Idee? Das heißt, die Flüchtlinge werden vielleicht mit Fußfessel oder ich weiß nicht, wie man das kontrollieren will, in Zukunft an das Bundesland angekettet, in dem sie ums Asyl angesucht haben und dürfen nicht mehr nach Wien kommen.
Das ist... Lass mir jetzt 3 Minuten geben. Das ist jedenfalls nur ein Teil eines Paketes, das ich für sinnvoll erachten würde. Ja. Mhm. Der erste Punkt ist, ich brauche eine Obergrenze bei den Asylwerbern. Der Österreich ist nicht endlos aufnahmefähig. Und diese Obergrenze ist einmal ein ganz wichtiger Teil.
Hat der Freund Troskozil gesagt, 350 Flüchtlinge fürs Burgenland, das ist die Obergrenze.
Schluss. Ja, der hat aber immer die Quote erfüllt.
Im Burgenland hat die Quote 350 erfüllt. 350,
ist ja nicht so viel. Wien hat die Quote gerade um 100%
übererfüllt. Genau, die haben es doppelt. Ja.
Na klar, weil dahinter die Bundesregierung ÖVP geführt und die ÖVP-Länder, also die anderen Bundesländer, die von der ÖVP geführt werden, haben nämlich Folgendes. Die sagen einfach, wir nehmen nichts. Die schicken wir alle nach Wien, so lange, bis Wien sozial, kulturell explodiert. Das ist die Geisteshaltung,
nein,
die
das haben. Ist ein bisschen eine falsche Darstellung.
Das ist die genau
die sagen,
richtige.
Wir zahlen nichts, weil wir sagen, wir füttern nicht die Asylwerber durch. Ja. Und der Wiener zahlt halt nach wie vor, brennt wie ein Luster. Das heißt, die schicken die nicht nach Wien, sondern die gehen freiwillig nach Wien.
Nein.
Und zwar in großer
Auf
Zahl.
Auf diese Art und Weise schicken sie es nach Wien.
Ja,
Moment. Moment. Das Dritte ist, du musst angleichen diese Sozialleistungen.
Genau.
Es kann nicht sein, dass Wien mehr zahlt als die anderen Bundesländer, sondern du musst das dringend angehen. Also Obergrenze angleichen und natürlich auch Residenzpflicht, dass die dort einmal 3 Jahre bleiben. Wenn die Bundesländer sich weigern, dann müssen sie zumindest eine zahlen für die Kosten, aber ich bin dafür, besser ist. Es wird auch wirklich umgesetzt.
Schau, warum? Aber lieber Josef, kannst du mir erklären, warum Oberösterreich dafür zahlen, sprich bluten muss, dass Wien exorbitant hohe Mindestsicherungen und Kinderprämien zahlt?
Wenn du angleichst.
Nein, dann muss Wien runter, wenn es
da. Dann wird Wien runtergehen.
Das machen sie.
Nein, lass mich aushalten einmal.
Josef, der Ludwig schaut uns sicher zu.
Du musst angleichen, ja. Um das wirst du nicht rumkommen, das ist einmal ganz wichtig, du musst eine Obergrenze haben, die Residenzpflicht heute für eine ganz wichtige Voraussetzung, damit die dort bleiben. Wenn das alles nicht passiert, du siehst die Hilfeschreie der Pädagogen aus den Schulen, du musst Container aufstellen, es geht so nicht weiter. Und daher muss man daraus die Konsequenzen ziehen und ich glaube, dass das natürlich mehr ist oder mehr sein muss als nur die Residenzpflicht, aber es ist ein ganz guter erster Schritt in die richtige Richtung. Ich bin kein Anhänger, dass sie dann Bundesländer dann freikaufen können. Bin ich eh nicht. Du hast mich gerade vorhin auf das angeredet. Ja? Sondern ich sage, Residenzpflicht, der stellt dort den Antrag, aus.
Ja? So. Ja, aber wenn jetzt die Frau Mickl-Leitner dem dritten Kind nur mehr 100 Euro zahlt und Wien zahlt 350, wer ist jetzt dann schuld? Die Mickl-Leitner, weil es nur mehr 100 zahlt und die soll in Zukunft gesetzlich dazu verpflichtet werden, 350 zu zahlen? Oder der Wiener soll ja noch.
Das ist eine gesetzliche Verpflichtung. Der Bund entscheidet, ob es überhaupt einmal eine Obergrenze bei den Asylwerbern gibt. Der Bund entscheidet aber auch, was das betrifft.
Du willst eine Obergrenze?
Bei den Asylwerbern sowieso. Wie es der Doskozil vorgeschlagen hat.
10.000.
Ja,
Doskozil.
Ja, beispielsweise. So.
Sieht man wieder, was alles verloren gegangen ist, weil du dich nicht mit deinem Doskozil-Wahlverstand hast.
Nein, aber die Mickl-Leitner, die Mickl-Leitner grinst schlau dazu und sagt, bei meiner Regelung ist es so, dass die meisten dann sagen, okay, und tschüss, und ich gehe nach Wien.
Genau.
Das ist die Mickl-Leitner. Genau. So, und das muss man durchkreuzen, weil sonst hat Wien ein Problem. Und dann sagt die Mickl-Leitner, ja, und wenn am Ende des Tages dann keinen roten Bürgermeister mehr gibt, oje, das tut mir aber furchtbar leid. Ja. So, das ist die Geisteshaltung, die die hat und die die haben. Und das muss ich durchbrechen. Und nur so verstehe ich also mein Gesamtpaket dabei. Und wahrscheinlich werden wir bei dem Gesamtpaket irgendwann am Ende des Tages landen, vielleicht nicht sofort, aber mittelfristig oder kurzfristig sogar, weil es nicht anders geht. So, das ist
also
meine Meinung.
Ist vielleicht nicht Stiftungsrat, sondern Bundeskanzler. Aber ich möchte noch einmal, was viele Zuschauer begrüßen würden. Also, sag mal noch einmal jetzt die Punkte. Ganz
die
kurz.
Punkte
also eine Obergrenze
eine konkret, Obergrenze welche?
Von was reden wir da?
Naja, maximal 10.000, so ist der das.
Aber du willst weniger als 10.000.
Ja, ich will weniger, aber maximal. Ja. So. Mhm. Dann sage ich die Residenzpflicht.
Was ist dann? Wenn 10.000 ist, darf keiner mehr einnehmen. Ich meine, wenn er Asylansuchen stellt, stellt er Asyl.
Erst einmal, wenn es nach mir geht, dann schaut auch der Migrationspakt der EU anders aus. Das ist ja furchtbar. Das ist ja ohne Durchsetzungsmöglichkeiten, ohne Durchführungsbestimmungen. Ich möchte wissen, was heißt, an den Außengrenzen stelle ein Antrag auf Asyl. Welche Außengrenzen? Wenn die meinen, die nationalen Außengrenzen, das ist jetzt wieder eine Lochnummer, sondern die müssen außerhalb der EU den Antrag stellen.
Aber so, nur einmal, wie machst du eine Obergrenze, lieber Josef? Wie machst du das? Das ist ja auch menschenrechtswidrig und so weiter. Du kannst ja nicht einen Menschen, der daherkommt und Asyl ansucht,
es
tut mir leid, ich habe eine Obergrenze, hau ab.
Wir haben 27 Mitgliedsländer der EU und wir müssen schauen, dass die dann in anderen Ländern den Antrag stellen und dass sie das nicht alles
also
in Österreich
abspielen. Also du sagst, nach 10.000 ist nichts mehr, dann musst du ja weitergehen.
Ich habe noch
andere.
Schau, selbst im EU-Migrationspakt kommen sie auf die Idee, was die Verteilung betrifft. Nur die machen es dann wieder zwangsweise mit Strafzahlungen. Du, ich sage dir was, die haben ich bin fassungslos über diese Inkompetenz, die die da entwickeln, in dieser ganz entscheidenden Frage, weil alle Parteien, die da kandidieren für das Europaparlament, werden zu dieser Frage auch, neben den sozialen Fragen, Verteilungsfragen, Wohlstandsfragen, Sicherheitsfragen, Friedensfragen, wird das auch ein Punkt sein.
Und wenn man
da kein vielleicht sogar ein Hauptpunkt. Und wenn man da nicht eine klare Antwort darauf hat, seitens der EU, die brauchst du mehr, in meinem Paket ist ja die EU auch noch dabei, die lassen ja nie raus. Und dann habe ich noch die
also
Punkte,
Obergrenze 10.000 oder wenn es geht, sogar deutlich
und,
weniger.
Na, und die Residenzpflicht, damit
Residenzpflicht,
die dann auch dort bleiben.
Das soll genauso kommen, wie es der Ludwig fordert. Genau,
und die Angleichung der Sozialleistungen zwischen allen Bundesländern.
Verstanden. Runter oder rauf?
Da werden sie zusammensetzen, werden verhandeln, manche werden rauf, manche werden runter müssen.
So ja, aber sein. Wenn die Frau Mikl leitet, sagt, ich will nicht rauf?
Erst, dann setze ich mich hin.
Und was sagst du dann? Hani, du musst rauf, oder wie?
Ich werde sagen, Hani, mach keine Füße mehr tänzen. Ja. Du mach endlich was für Österreich und aus.
Und zahle ich weiter für jedes Kind 350 Euro, damit mehr Geld nach Afghanistan.
Muss man alles ausverhandeln im Moment. Die Hauptgruppe habe ich jetzt in mehrfachen Studien gelesen, 4.335 im ersten Quartal sind Syrer und 665 sind Afghanen. Das Hauptproblem ist Syrien.
Ja. Dass halt nicht mehr Geld nach Syrien fließt. Aber fest steht, es kommen jetzt die Kinder und damit wird es teuer.
Ja, so
weil damit gibt es nicht nur die Mindestsicherung für den Papa und die Mama, sondern auch noch 350 für jedes Kind in Wien. Die Hanni Mikl-Leitner zahlt aber nur 100.
Nein, weißt du, was noch dazu kommt?
Du musst Container aufstellen.
Ich hole gerade die Zeit ein, die er vorher
hatte. Ja, finde ich auch.
Aber 10 Minuten.
Nein, das bist du netto im Überzug. Also
ja,
bitte. Ja, aber er will ans Wort.
Ja,
also bitte.
Aber ich hätte noch einen Kaffee für dich gehabt.
Ich könnte es leicht.
Explodiere oder eskaliere.
Nein, ich könnte eine wenigsekündige Antwort geben. Die lautet schlicht und ergreifend, hätten wir auf den Jörg Haider in den 90er Jahren gehört, hätten wir die ganzen Probleme jetzt nicht. Das ist die Antwort. Weil der Jörg Haider all diese Entwicklungen vorhergesagt hat in den 90er Jahren, bis hin zu seinem Volksbegehren Österreich zuerst. Und wäre damals der Jörg Haider bereits in einer Regierung gewesen und hätte es umsetzen können,
wir waren in der Regierung.
Ein bisschen nachdenken. Wir waren
aber später. Nachher warst du
nicht. Ende der 90er.
Ja.
War der Jörg Haider auch nicht hinter. Ist ja wurscht.
Ich sag nur,
was da passiert, ist nichts anderes als das in sich zusammenklappen, das Scheitern einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik der amtierenden Regierung und des Wiener Bürgermeisters. Das ist das Scheitern. Und jetzt kommt der Herr Bürgermeister ein Jahr vor der Wiener Landtagswahl drauf, er muss um Hilfe schreien. Hilfe, Hilfe. Warum? Weil das Schulsystem gerade in sich zusammenbricht.
Genau.
Weil jede Woche Hunderte Familiennachzügler kommen, auf einen Asylanten.
300, um konkret zu sein.
Auf einen Asylanten kommen drei Nachzügler. Plötzlich haben wir Containerschulen. Das ist ja alles unfassbar. Auf das Wort jetzt, was passiert, wenn es draußen einmal 30 Grad hat. Was in den Containerschulen dann passiert. Völlig, völlig hirnrissig, was da gerade passiert. Das Wiener Schulsystem glaubt schon davor auseinander, weil 80% der Kinder die Sprache nicht sprechen, nicht Deutsch kennen. Jetzt glaubt es auseinander, weil plötzlich die ganzen Syrerkinder und Familien nachgezogen werden. Das heißt, wir haben im System mehrere kapitale Fehler. Nämlich, dass man überhaupt einen Familiennachzug zulässt, ist einmal der erste Fehler. Das kann nicht sein. Zweitens, dass man die alle hereinlässt, ist der Fehler. Und jetzt kommt der dritte Denkfehler, den jetzt alle machen. Plötzlich sprechen wir über eine Residenzpflicht in den Bundesländern von Österreich. Ich sage euch, was eine Residenzpflicht der richtige wäre. Im Ausland, in dem Land, woher sie kommen, dort ist eine Residenzpflicht, dort gehören sie hin. Oder in dem Land, in dem sicheren Drittstaat, aus dem sie über unsere Grenzen kommen. Es kann nicht eine Diskussion stattfinden, wo wir uns jetzt überlegen schon wieder müssen, wie holen wir noch mehr hinein und wie bringen wir die unter. Es geht darum, wie kommen wir nicht mehr herein mehr. Das, was Herbert Kickl seit Jahren da gesagt, Asylstopp, Stopp des Familiennachzugs und in dem Bezug Festung Österreich, keine weitere Zuwanderung. Das ist die Antwort, nichts anderes. Und alle anderen Parteien diskutieren, naja, was tun wir mit denen, die jetzt reinkommen? Nichts, Schluss, Ende, dicht. Es geht nicht mehr. Wir stehen vor einem Kollaps. Wir stehen vor einem Kollaps des Bildungs- und Schulsystems, vor allem in Wien. Wir stehen vor einem Kollaps des Sicherheitssystems. Messerstecher, Macheten, mehr da all diese, wissen wir eh schon alles, haben wir schon alles diskutiert, Räumenplatz. Wir stehen hier vor dem Kollaps eines Systems, das sich zu spät oder gar nicht politisch gegen diese Massenvölkerwanderung gewehrt hat, sondern gewehren hat lassen. Und der Herr Ludwig stellt sich hin und sagt, kommt's nur, weil bei uns kriegt's 1200 Euro Mindestsicherung, kriegt's eine Grundversorgung, Klimabonus für Flüchtlinge, die nur überhaupt erst ein paar Wochen da sind, kriegen einen Klimabonus von dieser Regierung bezahlt. Das ist ja sowas von absurd. Und dann wundert sich ein Wiener Bürgermeister, ja, wie kann das sein, dass alle nach Wien kommen, dass von 900, die da pro Monat reinkommen, 890 nach Wien wollen. Na logisch, weil dort halten sie die Hand auf, ein paar aufs Handel, kriegst das Geld und damit verdienen sie oft mehr.
Klimabonus in ganz Österreich.
Ja, ja, aber jetzt von der Mindestsicherung her, Familien, alles, die ganzen Sozialleistungen, die der Herr Bürgermeister von Wien verschenkt, tragen dazu bei, dass natürlich alle nach Wien, das ist ein sogenannter Pull-Effekt, dass alle nach Wien kommen wollen, das ist ja logisch von den Flüchtlingen her. Aus ihrer Sicht ist ja das nachvollziehbar. Weil sie verdienen dann, wenn sie mit einer Familie mit 3 Kindern als Flüchtling, verdienst du mehr wie eine österreichische Familie, die 40 oder 45 Stunden in der Woche arbeiten geht. Und das ist das System, das jetzt rot und schwarz, nämlich über Jahrzehnte hinaus gewachsen, um die Ohren fällt. Und deswegen gewinnt der Kickl ja die Wahlen, weil der sagt, mit dem fahre ich ab, mit dem System. Das wird es unter mir nicht geben.
Darf ich eine Gutmenschenfrage stellen?
Gerne.
Zwischendurch einmal, damit die Sendung ins Gutmenschliche gleitet.
Ja,
ich weiß, das, du eskalierst dann, wenn ich...
Naja, eskaliere gar nicht.
Aber passt schon. Darf ich eine Gutmenschenfrage?
Gerne, bitte. Also.
Ist es nicht eigentlich menschlich, wenn man eine Familie nachziehen lässt, das heißt die Frau und die Kinder?
Ich bin ja dafür, aber in meinem
Heimatland. Ist das nicht menschlich?
Nein, ich bin dafür.
Und Punkt 2, seit wann bringen Kinder vor dem Dichi andere Erwachsene?
Nein, die eh noch nicht. Das ist die nächste Generation. Nicht alle, aber viele. Weil sonst kriege ich wieder wegen Verhetzung eine Anzeige. Das ist die nächste Generation, die wir da schon heranzüchten. Jetzt sind es die 14- bis 17-Jährigen, die die 12-Jährige vergewaltigt haben. Und die da beim Tichy, wenn es da ist,
wir reden ja da derzeit von 2 bis 10 Jahren.
Nein, glaubst du, dass sich das ändert? Glaubst du, dass die bei uns, die sind ja gar nicht bereit, sich zu integrieren? Red einmal, geh einmal am Reimplatz und red mit denen. Dem ist das völlig wurscht. Arbeit, warum? Sprache lernen, wieso? Ich habe immer Community. Ich kann
immer da gibt es schon viele, die sich integrieren wollen.
Die meisten, nein, aber die Mehrheit eben nicht, das ist das Problem. Da geht es nicht um Integrieren. Die haben auch,
du sagst, Familien nachzukommen, nicht
Weißt
Frage.
Du, was bei denen der Zugang ist? Die noch restlich verbliebenen 30% Wiener, die es gibt, sollen sie bei uns integrieren, nicht die Wiener bei ihnen. So denken die. Die sagen, der Reimerplatz gehört uns. Da gibt es verschiedene Communities, die Serben, die Ex-Jugoslawen, die Türken,
die Syrer, die neigen Syrer,
das wird explodieren. Wien wird explodieren, wenn es nicht rasch eine Regierung in dem Land gibt. Und die Chance gibt es ja in 6 Monaten.
Das hat ja offenbar dein Freund Michael Ludwig erkannt. Dem geht jetzt ja offenbar die Düse, der Peter hat das schon richtig angesprochen. In einem Jahr in der Wahlkampf, da wirst du ja wieder ordentlich einrücken müssen, wirst wieder eingezogen werden, militärisch, für den SPÖ-Wahlkampf mit deinem wichtigen Bezirk Herrn Nals. Und langer Rede, kurzer Sinn, wird das explodieren und wird der Herr Ludwig fürchterlich auf den Deckel kriegen im Jahr 2025.
Dass du mal siehst, dass jetzt eine andere Tonlage vorherrscht. Ja, Unter anderem auch wegen dieser Residenzpflicht, das ist neu, es hat früher diese Überlegung nicht gegeben. Im Übrigen möchte ich das sagen, es hat eine Diskussion
gegeben. Was ist mit der Tonlage?
Tonlage hat ein Beispiel bringen. Ja. Mein Freund, der Peter Jaksch, Bezirksvorsteher in Herrn Alls, hat jetzt gesagt, wir bleiben dabei, 22 Uhr müssen die Schanigärten während der Europameisterschaft schließen, weil es hat nämlich so Initiative gegeben, wo man nicht bis 23 oder 24
Uhr... Ja, weil das Match so lange dauert. Du kannst es schlecht bei der Halbzeit noch raus.
Dort wohnen Menschen und die wollen kein Theater haben da unten, ja, auf der Ottergängerstraße. Und der
hat
das ist aber wirklich so.
Ich verstehe das.
Entschuldigung, wenn man so ein Fußballmatch wird, muss ich ja noch anschauen.
Naja, schon, aber nicht bis um Mitternacht dann grölen und schreien auf der Straße.
Na gut, also ist nicht mehr erlaubt.
Da gibt es sowas. 14.200 Ukrainer, die Solidaritätskampagne, Ukraine, wir helfen der Ukraine. So, die sind auch da. Die meisten sind auch in Wien. Ja, da kannst du dann viele sehen, die sind, die wahrscheinlich kein Problem mit dem Wohnraum haben, weil die mit den dicken Autos immer durchfahren. Ja.
Aber im Park Hyatt.
Anstatt an der Front sind sie dann im dicken Auto und fahren durch Wien. Gut. Also das sind ein paar so Dinge.
Aber noch einmal, die Frage war ja eine andere, Herr Geschäftsführer.
Die Antwort ist, es gibt einen Umdenkprozess.
Gibt es eine Explosion, war ja die Frage. Explodiert dem Herrn Ludwig sein Wiener Ausländerkochtopf?
Nein, es ist eben, damit es keine Explosion gibt, gibt es diesen Umdenkprozess, den der Michael Ludwig in Gang setzt. Jetzt hat, den anderen mitvollziehen. Naja, du schau, über den Zeitpunkt kann man in der Politik immer reden. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist jedenfalls so, dass es einen Umdenkprozess gibt. Es müssen dann, schau, es gibt nur einen Gedanken. Eine Studie herausgefunden.
Ist der Ludwig jetzt auch schon
fertig? Warte mal, eine Studie hat herausgefunden, dass der Integrationsprozess von Nicht-Österreichern, die da zugewandert oder Asylwerber sind, in kleinen und mittleren Städten, wo das überschaubarer ist, dass das dort besser funktioniert, als in der Anonymität der Großstadt Wien, sage ich nur dazu. Wer weiß, ob das da so bleibt, dass alle unbedingt nach Wien wollen.
Gut. Sollte Wien auch eine Obergrenze einführen? 350 wäre das Burgenland, dann müsste Wien so in etwa bei 3.500 maximal sein.
Wir haben eine Obergrenze.
Was ist die Obergrenze?
Wenn ich habe 200%ige Erfüllung und überschreite
es... Das ist eben keine Obergrenze.
Nein, wir haben 100... Schau, die 100%, die auch für Wien gelten, du hast das Burgenland zitiert, für Wien gilt es auch. Wien hat aber mehr aufgenommen.
Das werden dann wahrscheinlich 2500
oder so. Das ist überschritten. Man kann auch sagen,
bei 5000.
Ab dem Moment, wo die 100% erfüllt sind, müssen die in die Bundesländer gehen und aus. Über das muss ich rechtlich nachdenken, das kann ich jetzt nicht einfach so sagen, ob das geht.
Nur mal ganz kurz, und wenn man keine mehr einfach reinlassen, dann brauche ich nicht über das Aufteilen nachdenken.
Ich habe die Obergrenze, Ich habe die Obergrenze vorher gesagt.
Ja, nein, null.
Die Obergrenze,
um das abzuschließen.
Ja,
du bist der absolut der Meinung, es darf keiner mehr ein.
So ist es. Es geht
und auch keine mehr. Kinder mehr, nein, es geht die mehr. Sollen sich draußen, die Kinder.
Und ich bin damit im Recht.
Die sollen sich ihren Vater am Foto
ich anschauen. Ich bin damit im Recht. Es gibt noch immer die Dublin-Regelung. Es gibt noch immer geltendes Recht. Und das sagt, jeder, der über ein sicheres Drittland nach Österreich kommt,
Peter, der
ist,
Papa
illegal,
Asylstatus.
Ist illegal und muss daher in das Land zurückkehren. Der Papa
der
hat
an
deshalb
illegal,
einen sicheren Asylstatus, weil die Regierung ihm den verliehen hat.
Genau.
Eine andere Regierung darf ihm gar keinen Asylstatus mehr verleihen. Wenn man das ernst nimmt, Festung Österreich, Asylstopp, der wäre gar nicht da. Und das ist der Unterschied. Mhm. Herbert Kickl und die FPÖ denken da ein paar Dekaden zurück und sagen, der darf gar nicht da sein, und das geht es ja. Und einen Familiennachzug kannst du natürlich auch verhindern, indem du ihn gesetzlich einfach verbietest. Schau, was jetzt Großbritannien, was haben sie den Rishi Sunak alles ausgerichtet? Die Menschenrechte und furchtbar. Und was macht er? Der zirkt beinahe durch. Der
sagt, Ruanda.
Der sagt, es kommt niemand mehr nach Großbritannien herein.
Von den Bootsflüchtlingen.
Alle, die hereinkommen,
nach Ruanda.
Kommen nach Ruanda, und dass sie von dort nie wieder nach Großbritannien kommen,
ist auch klar. Aber nur, dass ich das richtig verstehe. Du meinst, eine FPÖ-Regierung sollte eine Gesetzesinitiative starten, kein Familiennachzug richtig. Mehr, alle syrischen Kinder sollen sich brausen.
Ich sage, das Menschlichste ist den Familiennachzug in der Heimat. Das heißt, der da ist, der Vater, soll in die Heimat zurückgehen und soll dort Familien zusammenführen.
Weil er per Gesetz seine Familie
so ist es. Nein, weil er vor allem per Gesetz gar nicht mehr Asylant sein darf. Er hat keinen Status mehr. Er ist
derzeit
illegal.
Darf er aber.
Naja, aber das ist das Fehlverhalten der jetzigen Regierung, und das gehört abtragen.
Gut, also deine neue Ansage, spannend in der heutigen Runde, ist, die FPÖ soll eine Gesetzesinitiative machen, dass es keinen Familiennachzug
mehr gibt. Das wird der Herbert Kickl als einer der ersten Maßnahmen in deiner Regierung, wenn der Bundeskanzler es umsetzen. Da kann,
ja, der Herr hat ein bisschen mehr auf dich, als der Michael Ludwig leider auf ihn hört.
Nein, aber was sagen. Ja? Man kann auch eine Gesetzesinitiative auf europäischer Ebene machen, dass man der Herr... Na Moment, dass Ungarn da die Leute nach Österreich schicken will, dass man es auch wieder zurückschicken
kann. Na gut, also am 24. Dezember ist
Ungarn
wieder Weihnachten.
Ist ja Mitglied,
da darfst du dann vorher ein paar solche
dann brauche ich aber nicht werben für Wählerstimmen für das Europaparlament,
wenn
ich nicht
aber das auch in Perspektive habe. Aber darum geht es ja nicht, es geht ja darum, ob du deinem Freund Michael Ludwig ausrichtest, dass Wien jetzt endlich eine Obergrenze einziehen soll, so wie das der Herr Doskozil in Burgenland macht.
Die Grenzen und das, einhalten.
Na, was heißt einhalten? Es gibt derzeit keine Obergrenze, sondern der müsste dann, so wie der Doskozil, der ja ganz klar gesagt hat, nach 350 ist Schluss, kommt keiner mehr rein, finito, müsste der Herr Ludwig sagen, ungefähr, würde ich mal schätzen, 2500 ist Schluss. Derzeit kommen ja weit über 5000 bis zu 10.000 nach Wien. Darunter allein 300 Kinder am Tag mal 300, das sind allein 9000 Kinder, nur so nebenbei gesagt. Ja. Ja. Das heißt, da spürt es natürlich ganz anders ab. Da ist nichts mit Obergrenze.
Nein, aber schau, ich hab das vorhin schon gesagt. Wenn die gar nicht erst in den EU-Raum so reinkommen, bevor überhaupt noch sicher ist, dass
sie einen
Asyl
haben. Das erinnert mich an den Gerhard Berger.
Scheitert die EU seit
Nein, aber dann können wir sie in Luft auflösen, weil wenn ich sozusagen keine Perspektive entwickle, löse ich mich in Luft auf. Ja, und die können sie gleich mit auflösen. Ja. Also das, finde ich, ist das eine. Und das andere ist, du wirst um das herumkommen, dass die bei der nächsten Landeshauptleutekonferenz zusammentun müssen und über da eine Lösung nachdenken müssen. Wird nicht anders gehen.
Ja, also wunderbar. Wir haben einen Menschen, der noch auf die EU vertraut hier am
Tisch.
Das heißt, wir können jetzt dann gleich über den EU-Wahlkampf
EU
reden.
Anfangen.
Bevor wir über den EU-Wahlkampf reden, reden wir über den zweiten Menschen, dem du vertraust. Du vertraust ja nicht nur Michael Ludwig, du vertraust seit Neuestem auch Andreas Babler, dem Mann, der im Anzug auf Österreichs Bergen steht und hineinschaut auf die Ebene und auch auf uns. Und darüber reden wir gleich.
Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
So, spannend. Mittwochabend, Josef Czap appelliert wieder ans Christkind und an die EU, womit wir gleich beim Thema sind, EU-Wahlkampf. Aber bevor wir beim Christkind sind, kommen wir natürlich auch noch zu Andreas Babler unser Fleisch und Blut gewordenes politisches Christkind, das sehen wir ja derzeit fast betend auf einem Berg, angeblich der Patschakofel, wie ich höre, ja, ins Tal blickend im wunderschönen Sonntagsanzug. Jetzt hast du ja viele Werbekampagnen gemacht. Ja, ich meine, du hast ja auch irgendwie den Klima in die Gummistiefel zu verantworten. Das war ja, ja auch in deiner Amtszeit. Ja, egal, auf jeden Fall. Ist das eine gute Werbekampagne im Anzug am Berg oder hättest du ihn in einen Sportdress gesteckt? Also oder gar nicht am Berg aufgeschickt?
Nein, du sprichst mich gerade auf etwas an, was die Gruppe rund um den Andi Babler entschieden hat, er dem zugestimmt hat und dann hat er sich so fotografieren lassen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Mir fällt aber jetzt was anderes ein. Ja, wir haben ja Parteirat am Samstag und am Freitag findet der Parteivorstand statt, wo die ganze Bundesliste, nehme ich an, diskutiert und beschlossen wird. Das wird mir nachher gefragt. Ja. Und wenn ich aber eigentlich für breite Diskussionsprozesse bin und für Basisdemokratie und auch Mitglieder irgendwo einbezogen sind, dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo im Parteivorstand das auflegt und 12 Stunden später dann im Parteirat zu beschließen ist, es ist etwas, wie soll ich sagen, Überraschendes, weil dann geht das nicht. Das ist, da ist, ich sehe keine basisdemokratische Technik.
Ich habe das verstanden.
Ja. Bitte,
höre Kritik.
Ja, es ist Kritik. Ja.
Du sagst, das geht nicht, dass binnen 12 Stunden der Andreas Babler zum Spitzenkandidaten...
Mit Babler hat das jetzt gar nichts zu tun. Die Ansage war, dass wir künftig die Mitglieder, aber auch die gewählten Funktionäre intensiver, früher einbeziehen, zum Beispiel bei der Erstellung einer Bundesliste für die Nationalratswahl. Ja. Nicht nur der Spitzenkandidat, da geht es um die anderen auch, das sind viele.
So, Josef Czapsel
auf aber die Liste diese, nein, überhaupt nicht, ich bin gar nichts mehr. Ja, aber wenn, nein, nicht. Aber wenn ich sowas ansage, dass ich das breit diskutieren will, das weißt doch du selber, dann brauche ich davor Zeit. Und das kann ich nicht 12 Stunden vorher im Parteivorstand machen und dann am Parteirat, sondern das muss ich vorher machen. Das ist eine Anmerkung von mir.
Das heißt, du hättest gerne eine Diskussion vor dem Parteirat.
Nein, nicht einmal. Ja, richtig. Ja, nur weil es ja er gesagt hat.
Der Doskozil soll sich zu Wort melden.
Nein, ich brauche keinen Doskozil, sondern er hat gesagt, wir wollen das eher breiter, basisverbundener diskutieren. Ich sage, bravo, bin auch der Meinung. Aber weil
sagst, das ist keine gute Sitte, das praktisch ohne Diskussion zu beschließen unter dem Motto Friss Vogel oder stirb.
Ja gut, das ist deine Sprache. Ich habe eine andere Sprache.
Wie lautet die?
Die lautet die, dass man sagt, man muss den Worten des Vorsitzenden bei seiner, wie er angetreten ist, insofern Gehör schenken, indem er viel früher diese Personalliste verschickt an die Mitglieder und an die Partei, diskutiert und dann im Parteirat beschließt.
Der Stil, wie Andi Babler jetzt zum Spitzenkandidaten gewählt ist, gefällt dir gar nicht. Um den geht es ja.
Also der ist ja schon beschlossen, Wolfgang. Ja? Der ist ja schon beschlossen. Der ist ja am
Frau Buresch.
Egal wer auch immer. Ja. Der ist schon beschlossen als Spitzenkandidat. Der ist beschlossen.
Die ganze Liste hättest du gerne in einer Diskussion.
Weil es der Andi Babler ja selber gesagt hat.
Herr Nall soll sich dazu äußern.
Er hat ja selber gesagt, dass man das alles mit den Mitgliedern und für Basisverbundener machen soll.
Verstehe.
Und dann ist mein Appell an diejenigen, die das da mit diesem Zeitplan machen.
Also du sagst, das, was da jetzt ist, ist undemokratisch.
Das ist nicht Basisdemokratisch.
Nicht
Basisdemokratisch,
das ist dasselbe. Also, so, bitte.
Schau, aber ich verstehe das, auch weil ich selbst Parteifunktionär daher verstehe das. Mich wundert das eigentlich auch, dass da nicht ausführlicher diskutiert werden darf, nicht einmal kann. Aber mich wundert es nicht. Warum wundert es mich nicht? Weil der Herr Andreas Babler einer ist, der zwar gesagt hat, für ihn ist die Mitgliederbefragung das Höchste, alles, was es gibt, und das Ergebnis ist bindend, er aber nie eine Mitgliederbefragung gewonnen hat. Erinnern wir uns zurück, er war nie Erster. Er ist trotzdem Parteiobmann. Zweitens hat er, da rühmt er sich damit, jetzt beschlossen im Statut, dass die Mitglieder mehr Mitbestimmungsrechte haben, also muss künftig der Parteichef per Mitgliederbeschluss bestimmt werden. Was macht er? Er macht es nicht. Er ist Parteiobmann, der vom Parteitag und nicht von den Mitgliedern gewählt worden ist. Das heißt, er predigt innerparteiliche Demokratie und macht ganz genau das Gegenteil. Und das ist die Krux beim Andreas Babner, auch politisch inhaltlich. Er predigt manche Dinge und persönlich macht er das Gegenteil. Das heißt, die Glaubwürdigkeit ist da gefragt. Dem ist völlig wurscht, ob die Mitglieder diskutieren können, mitbestimmen. Bei dem ist auch ganz, gibt es 3 Buchstaben über seinen Kopf, ICH, ich, er. So entstehen auch diese, mit Verlaub, ich meine, da hätten sie uns unsere Parteichefs damals als Generalsekretär hätten uns durch Sonn und Mond geschossen, wenn man mit ihnen ein Plakatbüdel macht, wo ich mit einem Sonntagsanzug auf einen Berg oben stehe. Ja, was ist denn die Steigerung? Ich meine, das ist lustig, es ist schon lustig. Mit dem Wintermantel schwimmen gehen oder mit der Badehosen Eislaufen, was wären das für Wahlplakate, fragt man sich beim Herrn Babler, wobei Badehosen beim Babler überhaupt ein schwieriges Thema ist. Aber man ticken die noch richtig, dass du überhaupt solche Bilder magst? Da greift sich jeder auf den Kopf. Ich glaube, bis auf den Babler war überhaupt noch nie ein Mensch mit
Anzug. Also du sagst, der Babler ist der falsche Spitzenkandidat.
Er ist absolut der falsche Spitzenkandidat. Ich bin der Meinung, wäre Doskozil Nummer 1 geworden, so wie das ja auch die Mitglieder bestimmt haben. Doskozil war Nummer 1 bei den
Parteimitgliedern. Wenn richtig ausgezählt worden ist,
muss man sagen. Bei den Parteimitgliedern.
Ja, das weiß man nicht, wie
das ist. Naja, war, glaube ich, relativ eindeutig.
Da wurde ja der
Vorsitzende
der Kontrollkommission
mit Doskozil und Josef Schapp, der ja da auch im Paket war, wahrscheinlich heute deutlich besser liegen würde als unter Babler, weil der Babler also liegt noch schlechter wie die Rendi Wagner.
Jetzt bist du heute sehr nobel, wie mir auffällt, ja?
Ja.
Lässt du dir Gentleman jetzt gefallen, dass der da sagt, der Babler ist der falsche Spitzenkandidat und du warst sowieso für
Doskozil? Das entscheidet, ob er der falsche oder der richtige ist.
Der Wähler.
Der Wähler.
Richtig.
Und sonst niemand. Und der ist bestimmt worden.
Ist halt ein bisschen spät, muss man
der
sagen.
Der ist bestimmt worden, ist beschlossen worden. Ich bin Demokrat. Wenn das beschlossen ist, akzeptiert ist, er hat mehr Unterstützung und er wird daher kandidieren und am Wahlabend reden wir weiter. Das ist ganz normal. Sollte eigentlich überall
wird er
normal
die Wahl sein. Gewinnen oder wird er sie mit Bomben und Granaten verlieren?
Ja, du, dann könnt ihr ein eigenes Geschäftsfeld eröffnen als Prophet.
Wahrsager.
Ja, Wahrsager.
Naja, ja. Also
das mache ich dann so.
Das ist ein politischer Profi, deshalb sitzt er da, weil es der 30 und mehr Jahre Politikerfahrung
hat.
In diesem derzeitigen Zustand gewinnt derjenige, der eine inhaltliche Kampagne führt, mit Wärme und sozialer Ding und dann warmen Mittagessen für alle Kinder, oder gewinnt derjenige, der eine emotionale Kampagne führt, mit sperren wir das Land zu, lassen wir keine Asylanten mehr rein und sorgen wir dafür, dass hier in den Schulen wieder ordentliche Zustände herrschen. Wer gewinnt?
Ja, politisch, ja, vom Programm her und von allem hat natürlich der Babler die Nasen vorn. Das ist überhaupt keine
hat
Frage.
Die Nase
gegenüber, na sicher. Weil die Schwarzen und die Grünen müssen das Desaster verantworten, dass man die Inflation, die Teuerung, die Verarmung in der Bevölkerung und, und. Also das ist einmal sowieso klar. Und die auch auf die Sicherheit husten.
Aber es gibt den Herrn Kickl ja auch noch.
Naja, und der Kickl hat ein anderes Konzept. Der hat Themen, die der Babler auch haben sollte, aber nicht so zentral, wie es der Kickl hat. Weil der Kickl sagt wiederum nichts zu den ganzen Themen, die der Babler hat.
Genau.
Ja, ja, das ist okay.
Ja, aber da kann man nicht viel sagen.
Nein, die Wirtschafts- und Sozialthemen.
32-Stunden-Woche ist alles gesagt.
So, also, du sagst, der Babler hat die Nase vorne. Warum? Also ich nehme an, der hat die Nase vor dem Kickl auch vorne oder hat er nur die Nase vor dem Kogler vorne? Das heißt, wird er statt 10% 14%.
Deine Umfragen sind ja nicht mehr so, dass man nicht sagen kann, es hätte sogar der Babler Chance und die SPÖ. Unter Nase vorn verstehe ich, von den politischen Themen her ist er näher bei den Sorgen, bei den Ängsten der Österreicher. Hätte er noch die Themen, die auch der Kickl besetzt, auch noch dabei, dann kennt sich der hätte der Kickl meiner Meinung nach nicht die Chancen, die er jetzt glaubt, dass er hat, dass er Erster wird.
Aber trotzdem glaubst du, dass der Babler die Nase vorne hat?
Ja, klar.
Du sagst, der Babler wird gewinnen diesen Wahlkampf.
Das heißt, ich bin kein Prophet, er hat die Nase vorne, entscheiden wird der Wähler und die Wählerin.
Gut. Peter, wir haben jetzt ja noch ein neues Thema. Ich meine, das muss man schon sagen, der Babler ist bei den sozialen Themen natürlich besser besetzt und mehr präsent als der Kickl. Genau. Muss man einfach festhalten.
Ja, das wünscht sich ja ihr.
Hat jetzt
ja
auch,
ich sitze mit zwei Rote da.
Das hat ist jetzt ja auch wie nahe,
du
mich da nicht da irgendwo zuordnen. Hat jetzt ja auch wieder ein neues Thema auf die Tapete gebracht, nämlich 32-Stunden-Woche.
Mit dem ist er ja schon grandios gescheitert.
Wieso?
Weil jeder halbwegs vernünftige Mensch vorrechnet, dass das Ende von 100.000 Unternehmungen in dem Land wäre, weil du einfach nicht leisten kannst. Und weil in dem Land ist das alles, wäre Gift für das Land, wenn du jetzt eine Arbeitszeitverkürzung machst. Übrigens genauso schlecht, wie wenn du die Arbeitszeitverlängerung machen willst, was jetzt die ÖVP macht. Lassen wir es so, wie es sind, flexible Arbeitszeiten und es nur mehr verdienen sollen die Leute, das war einmal richtig. Nur bleiben wir bei Person Babler, nur zur Erinnerung, weil du die Umfragen von letzter Woche erwähnt hast. Kanzlerfrage, Rotdaten 12%, Babler. Und jetzt, 88% sagen, bitte nicht, Babler, 88%.
Nein, nicht unbedingt.
Nein, 40%
sind gar nicht. Da sind ja 40% dabei.
40, ich weiß es nicht. 40%
ist gar nicht. Okay, dann nehmen, nicht die, dann nehmen wir die Hochrechnung, Kanzlerfrage Hochrechnung. 18%, der Herr Babler. Und weißt du, wie viel der Herr Kickl hat? 30. Babler 18, sind wir uns da einig? 18, wie viel fällt da auf 100?
Wenn man den Babler wählt, wählt man ihn ja wegen seiner sozialen Themen
und nicht, weil er so ein guter Typ ist. Den Babler wählt halt deshalb nicht, weil der kein Typ ist und weil der auch nicht glaubwürdig ist. Weil der nicht durchkommt bei den Leuten und weil die alle wissen, der möge zwar ein Kommunalpolitiker sein, aber der hebt die Partie nicht. Der hebt sie schon jetzt nicht. Der ist, seit es den gibt, geht die SPÖ ja nur hinunter. Die ist ja noch nie aufgegangen. Sie ist meilenweit entfernt von den Daten der Rendi Wagner. Der Herr Babler liegt in der Kanzlerfrage. Frage, nein, sage und schreibe, ich weiß, das hörst du nicht gern, aber nein, das kannst du fragen, 12% hinter dem Herbert Kickl, da sind ja Welten dazwischen. Warum? Weil der Herbert Kickl ein gestandener Politiker ist, den man seit Jahren und Jahrzehnten kennt, ihm vertraut und weiß, was der tut. Beim Babler, der wechselt ständig die politische Unterhosen, einmal für das, einmal dagegen. Wir kennen seine ganzen Verfehlungen von der 32-Stunden-Woche bis zur Reverstaatlichung der österreichischen Betriebe. Das ist doch alles verrückt. Marxismus in seiner reinsten Kultur. Ich meine, ja, er macht ein Match mit der KPÖ, einmal geht es dort auf, dann wieder bei ihm runter. Der wird die SPÖ nicht retten und ich traue mich fast wetten, wenn es bei der EU-Wahl schief geht, dann beginnt eine Riesendiskussion noch einmal in der SPÖ, ob man nicht bis zur Nationalratswahl so nach dem Wort rette sich, wer kann, den Spitzenkandidaten austauscht.
Tja, ja, er mag den Babler nicht. Das verbindet uns wahrscheinlich in einem gewissen Sinn. Aber politisch. Ein
großer Fan von Babler bist du.
Aber wir müssen es politisch diskutieren. Ja. Schau, auf was wir uns verlassen können, ist immer auf die ÖVP im Endeffekt. Nach der 32-Stunden-Woche, die nicht einmal ich für klug empfunden habe.
Nicht?
Nein. Ich habe einmal 35 Stunden gefordert. Das ist aber schon in meiner Zeit als Jugendvorsitzender gewesen in der sozialistischen Jugend. Und das war gar nicht so schlecht. Und bei manchen Branchen sogar verwirklicht worden. Aber getoppt wird das von den 41 Stunden, die jetzt die ÖVP bringt. Das muss sein. Und wenn es da immer irgendwann einmal nicht wirklich gut geht, dann kommt die ÖVP und toppt es mit nur an echten Plätzen.
Zur Strafe für ihre miese Politik und kleines länger.
Ja,
das ist ja alles unfassbar.
Die sollen weniger verdienen und länger arbeiten. Und die sollen dann noch bei der ÖVP-Zentrale vorbeigehen, einmal in der Wohnung, damit sie auspeitscht werden, noch politisch.
Danke, ÖVP.
Danke, ÖVP. Genau.
Aber mit der Partei wird der Herr Babler eine Koalition machen, so wie es ausschaut.
Ja, das kann passieren.
Ich glaube, da wird es einmal gar nichts geben. Zuerst musst du mal schauen, wie es ausgeht. Und jetzt sage ich dir noch was, wenn das auch du nicht gern hörst, ja. Brunner und Eschadler sind in den Startlöchern und werden den Nehammer ablösen.
Maximus.
Ja, in dem Maximus, Maximus dann.
So, also an dem Tag kriegst du Champagnerflaschen und wir nähern uns dem Tag.
Trinke einen halben Dollar.
Uns trennen ja praktisch nur noch 14 Tage.
Ja, genau.
Nicht einmal. Vom Tag der Tage, wo Maximus Brunner die ÖVP übernehmen wird, nämlich am Wahlabend des 9. Juni. Sprich am Wahlabend der EU-Wahl. Das sind nicht 14 Tage, sondern es sind 6 Wochen. Aber nichtsdestotrotz.
Weißt du, warum ich das glaube? Also Sympathie heischen, wie ein Firmling grinst. Und das finde ich, das scheint in der ÖVP zu wirken.
Gut, also die Champagnerflaschen kühlen wir mal ein. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Damit haben wir noch ein ganz kurzes letztes Thema, nämlich wer gewinnt die EU-Wahl? Und vor allem, weil wir sehen uns ja am Sonntag schon wieder, wer gewinnt die wichtigste Wahl in diesem Land? Die Innsbruck-Wahl. Ja? Die sehen wir am Sonntag und darüber diskutieren wir gleich noch abschließend.
Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Arena. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Arena Live.
So, Schluss mit Lustig könnte man sagen. Wir nähern uns dem Ende dieses Mittwochsduell Westenthaler gegen Tschapp. Ein ganz kurzes Da Capo haben wir noch, weil wir sehen uns ja am Sonntag wieder zur Innsbruck-Wahl. Und das ist ja eigentlich schon irgendwie die Aufwärmrunde dann für die nächste Wahl, 9. Juni EU-Wahl. Josef, du bist ja ein begeisterter Europäer, wie wir wissen, wenn auch ein sehr kritischer Geist.
Sehr kritisch.
Und du wirst ja diese EU-Wahl wahrscheinlich aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Erstens, wird die SPÖ die gewinnen? Weil das würde ja der Partei einen unglaublichen Push geben. Oder wird es der Kickl gewinnen? Du bist ja der Meinung, da werden bei Weitem nicht so viele FPÖ wählen in der Wahlzelle, wie es bei der Umfrage sagen. Und siehst deshalb gute Chancen für die SPÖ, richtig?
Ich sehe gute Chancen für die SPÖ, ja, in der Tat. Sogar so weit gegangen, dass der Spitzenkandidat die Asylpolitik der EU kritisiert hat.
Echt?
In dem Punkt hat sie versagt. Das war sehr, sehr, sehr richtig analysiert.
Der hat die letzte Sendung gesehen, ja?
Naja, aber das finde ich einmal sicher kein unwesentlicher Beitrag. Also ich halte das für realistisch. Der Lobatka ist nicht zu unterschätzen, ja. Das muss man sagen, aber der zahlt jetzt den Preis für das Kleeblatt des niederösterreichischen ÖAB, für diese Loser-Partie und wird wahrscheinlich, obwohl er sich da bemüht, möglicherweise da ein Problem haben, überhaupt Zweiter zu werden. Aber ich schließe nichts aus, weil die drei liegen relativ knapp beieinander. Wir werden das bei den Umfangjahren genauer sehen. Und ob dann die FPÖ, weil die traditionell nicht hingehen bei der EU-Wahl, dann diesmal ausnahmsweise hingehen, wird man sehen, es entscheidet letztendlich der Wähler.
Aber du hast ja die These, die du hier immer wieder vertrittst, dass du sagst, nicht jeder, der in der Umfrage sagt, dass er FPÖ Sympathisant ist, wird dann auch ein FPÖ-Wähler sein.
Ja, das wird jetzt mittlerweile von den Umfrageforschern tendenziell widersprochen. Die sagen, es gibt eine hohe Bekennerqualität, die sogar so weit geht, dass die auf die Frage gehen sie ganz sicher hin und wählen sie diese Partei, dass das ein sehr hoher Anteil ist. Aber ich meine, das ist alles Kaffeesudlesen. Gerade bei der EU-Wahl ist es ganz, ganz unsicher, wie sowas ausgeht, weil das ja sehr fern ist, sehr weit ist, das Europaparlament mit über 700 Abgeordneten und so. Wichtiger ist fast die Frage, wer wird dann, wenn der Hahn geht, österreichischer Kommissar. Da spitzt der Edstadler drauf, dann steht sie aber auch dem Brunner nicht im Weg,
wo aber
er den
Nehammer
bären will.
Aber noch eine ganz kurze Schlussfrage. Deine Wette steht ja, dass es am Abend des 9. Juni in der ÖVP ein mittelstarkes Erdbeben geben wird. Und am 10. Juni haben wir Magnus Maximus Brunner als neuen ÖVP-Chef und Kanzler. Ist ja dein Tipp.
Ja, wenn die ÖVP Dritter wird und wenn sie halbwegs bei Sinnen ist, dann werden sie auswechseln, die ganze Garnitur, das Kleeblatt wird dann nach Österreich abrauschen. Ich persönlich glaube, dass den Brunner nehmen, weil der ist gerade Finanzminister, der ist gerade zur Hand, der steht gerade bei der Tür, der grinst da freundlich und ich glaube, den werden die möglicherweise dann nehmen.
Josef, Peter, glaubst du mittlerweile auch weiterhin, dass der Nehammer am 10. Juni Geschichte sein wird? Oder wird er da wieder, wie immer, mit einer kleinen Schramme aus der EU-Wahl heraussteigen?
Es liegt in der Hand der Österreicherinnen und Österreicher, ob sie das entscheiden. Ja. Sie können es. Am 9. Juni findet eine Entscheidung darüber statt, ob die schlechteste Regierung aller Zeiten in die Wüste geschickt wird oder nicht. Das ist der Vorbote für die Nationalratswahl. Genau. Das ist in Wahrheit dieselbe Abstimmung. Und man kann das Beste für Österreich herausholen, indem man diese ganze ÖVP-Partie, dieses Kleeblatt des Grauens, das wir bezeichnet haben, Nehammer, Stocker, Hanger und Karner, die da diese Kampagne gerade fahren, dass man die in die Wüste schickt. Und ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, dass die ÖVP tatsächlich Dritter wird, dass sie verlieren wird, und zwar massiv. Und das hat sie sich auch redlich verdient, muss man dazu sagen. Und dass dann in der ÖVP kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und Sebastian Kurz ante Porter steht.
Das heißt, wir werden einen verdammt spannenden 9. Juni erleben.
Es wird zwar noch nicht am 9. Juni alles passieren, weil wir kennen ja immer, wie lange die ÖVP braucht, dafür alles sehr lang. Ja. Mhm. Da braucht es da auch lang. Dann gibt es diese Treffen mit der Akademie, immer diese verschlossenen Türen. Und ich glaube aber, dass dieses Szenario schon ziemlich fertig ist. Gespannt wird es für mich. Gibt es nur mehr eine Frage? Tritt Sebastian Kurz für die ÖVP an oder für eine eigene
Bewegung? Das ist ja dein Tipp. Du glaubst ja nicht an den Maximus Brunner, sondern du sagst, der Mann vom Stubenring wird einrauschen.
Ja, der bereitet sich sehr darauf vor und ist derzeit abgetaucht medial und das bedeutet, er arbeitet was.
Und tanzen. Du glaubst tatsächlich, der kann nach allem, was ihm da jetzt angehängt wurde an Schmutz, von Benko-Finanzierung, bis zu den ganzen Urschüssen, bis zur Halbverurteilung, kann der enorme Kanzler werden.
Ja, aber das ist ja das Verheerende für Nehammer, dass Kurz selbst mit diesem langen Sündenregister nur immer mehr Stimmen macht wie der Nehammer. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Kreizel, was du um den Nehammer machen kannst. Der Kurz spielt halt dann mit um die Nummer 1 bei 25-26%.
Ja, so. Du hast ja, damit sind wir schon beim Schlussthema, du hast ja eine von mir sehr, sehr spannend gehaltene oder gefundene Analyse des Innsbrucker Wahlergebnisses geliefert. Du hast ja gesagt, wenn einer sozusagen aus der ÖVP derzeit aussteigt, was der Kurz ja ist, nicht aus der ÖVP, aber aus der Regierung,
kann er erfolgreich sein.
Dann gewinnt er automatisch weil dann ist er erfolgreicher als derjenige, der von Wien aus der Regierung nach Innsbruck
ist. Ja, weil die ganzen verzweifelten Wähler der ÖVP, die alle schon im Leo sind oder bei der FPÖ, die meisten bei der FPÖ, manche im Leo, sagen, jetzt habe ich wieder ein neues Angebot. Und um das geht es in der Politik. Es geht immer ums neue Angebot. Wenn einer fertig gefahren ist, wie der Lehrmann mit seiner Glaubwürdigkeit, brauchst du ein neues Angebot. Dann kannst du zumindest einen Teil, nicht mehr wieder über 30%, aber einen Teil zurückholen, dann ist die ÖVP wieder im Spiel. Jetzt ist sie außerhalb des Spiels und spielt keine
Rolle mehr. Aber der Kurz ist ja kein neues Angebot mit Verlaub.
Naja, aber ein neueres als Nehammer. Ne? Und ich sage noch immer, der Kurz kann 17 Mal verurteilt sein, selbst wenn der im Knast sitzt, macht er mehr Stimmen wie der Nehammer in Freiheit. Ne? Das muss man einmal sagen.
Gut.
Das
ist einfach so. Großartig. So, Schlussfrage. Ja? An Innsbrucker Kurz werden wir am Sonntag erleben, ja? Den abgespaltenen Türkisen, der dort gegen den Bürgermeister Willi antritt. Wer wird den gewinnen? Der Türkise Anzengruber oder der grüne Willi?
Es wird verdammt knapp werden, wie es in Innsbruck halt immer so ist. Von der Bevölkerungsstruktur eher Willi, weil dort halt sehr viele Studenten und ehemalige EU- oder noch immer EU-Bürger leben, die gerade einmal Zwischenstationen in Innsbruck machen und alle in ein paar Jahren nicht mehr da sind. Das spricht für Willi. Die Arithmetik spricht eher für Anzengruber. Ich habe jetzt das nicht verfolgt, ob es da indirekte oder direkte Wahlaufrufe der anderen bürgerlichen Parteien, auch der Freiheitlichen gibt. Aber wenn man es zusammenaddiert, müsste Anzengruber eigentlich die Nase vorn haben. Aber es wird sehr knapp.
Mhm. Josef, glaubst du mittlerweile auch an den Kurz? Und beginnst du dich vom Brunner abzuseilen oder sagst du, keine Rede von Kurz, der Brunner ist gesetzt?
Der Brunner ist, weil er Finanzminister ist, meiner Meinung nach zwar gesetzt, aber was mich sehr nachdenklich gestimmt ist, dass am Wahlabend in Innsbruck der Anzengruber mit Kurz telefoniert hat. Und der natürlich.
Das weißt du.
Ja, ich habe das auch gehört. Ja. Und das ist jedenfalls etwas, wo ich sage, dass diejenigen, die aus der ÖVP austreten, aber dann mit eigenen Listen kandidieren, dass die darüber nachdenken, ob man das nicht auch bei der Nationalratswahl machen könnte. Das heißt, es könnte welche geben, die deswegen den Anzengruber in Innsbruck wollen, weil sie sagen, dann geben wir doch einmal einen Schub, dass die ÖVP am besten gar nicht mehr auftaucht am Horizont. Und dann sollen gleich einmal die Ex-ÖVPler kommen und sollen da mal antreten. Aber ansonsten glaube ich schon, dass der Willi in dieser Studentenstadt dort wahrscheinlich knapp die Nase fährt.
Also du tippst auf den Willi und du tippst auf den Brunner und sagst, den Kurz gibt es nur, wenn eine eigene, unabhängige Liste gründet.
So glaube ich.
Interpretiere ich das richtig?
Ja, und als Anzengruber hat sich auch gemeldet.
Und du bist der Meinung, wenn der Anzengruber gewinnt am Sonntag, was du nicht glaubst, oder du glaubst an den Willi, aber sollte der Anzengruber gewinnen, was ich glaube und was der Westenthaler glaubt, dann sagst du, dann wäre das ein starker Push für eine unabhängige Liste Kurz.
Genau so ist es.
Wunderbar. Dann brauche ich Sie nur noch hinweisen auf diesen Sonntag. Da sind wir alle drei wieder mit einem Kaffeetscherl beieinander. Diesmal etwas früher. Sie wissen, normalerweise diskutieren die Herren um 20 Uhr. Aber der grüne Herr Willi, der diese Zahlen ja so großartig mit dem Rechenschieber auszählen lässt, die haben ja dort nicht einmal einen Computer, sondern die machen das ja mit diesen Kugeln, die wir alle kennen. Ja. Der hat uns versprochen, das Taxi mit dem Ergebnis kommt diesmal schon um 17 Uhr. Ja, schon bestellt. Für 17 Uhr, dann rauscht er mit dem Taxi wieder ein, bringt wieder das Ergebnis und wird um 17.01 Uhr oder 17.02 Uhr in der Wahlzentrale auftauchen. Das heißt, ich habe euch beide bereits für 18 Uhr ins Studio eingeladen, weil so lange wollen wir ja nicht abwarten, oder?
Jetzt wollen wir gleich nein, Sonntag um 18 Uhr.
Also bitte, Sonntag 18 Uhr die ideale Zeit, da war früher der Seniorenclub. Mittlerweile kommen wir mit einer Jungspundrunde von drei Start-up-Unternehmern, dem ORF-Stiftungsrat-Startup und dem Wiener SPÖ-Startup und meiner Wenigkeit-Startup am Sonntag um 18 Uhr heizen ihnen die Bude ein mit dem neuen Innsbrucker Wahlergebnis und vor allem, was heißt denn das jetzt für die EU-Wahl und für die zukünftige österreichische Innenpolitik? Das war's für heute. Wie versprochen, sind wir vor Mitternacht fertig. Die beiden Herren gehen nach Hause. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen schon wieder mit der neuesten Umfrage von Herrn Beutelmeier. Wird spannend. Und dann am Sonntag mit der Analyse des Innsbrucker Wahlergebnisses. Ich bin ab 14 Uhr für Sie da. Um 17 Uhr gibt es das Ergebnis und dann um 18 Uhr die von Ihnen so geliebte Analyse der Herren Westenthaler und Schaub. Jetzt danke fürs Zuschauen. Bis morgen bzw. bis Sonntag. Am besten Sie schalten beide Male ein. Bis dann.